Vielleicht den Namen der Sendung sagen.
Ich sag erstmal Moin. Ihr dürft mal reagieren.
Moin. Moino.
Eure liebsten Kultpässis sind wieder da, aber wir sind ein bisschen albern heute. Wir machen nämlich gar keine normale KultpessimistInnen-Sendung dieses Mal. Erik, was ist denn da los?
Ja, wir hatten uns ein bisschen aus privatzeitlichen Gründen, privatzeitlich, schöne Wortschöpfung.
Geil, geht schon gut los.
Privatzeitlich, Grüße an Markus. Und ja, entschieden, dass es da so ein bisschen enger wird bei einigen von uns diese Saison. Ich werde immer noch voll im Fußball denken, gerade ja. dieses Jahr. Und deswegen gehen wir mal in der Hauptsendung ein bisschen zurück und machen die alle 2 Monate. Und die Filmklassiker haben ja komplett jetzt erstmal ein Jahr in die Pause geschickt. In die wohlverdiente, in den Sabbatical, könnte man sagen. Und wir wollten euch aber nicht so komplett irgendwie nur alle 2 Monate uns hören lassen. Deswegen haben wir jetzt mal so ein kleines Zwischendrin-Format eröffnet.
Genau, weil wir wissen ja, also nicht, dass Podcast-Hoster sowas messen könnten, aber wir wissen, dass unsere Outtakes auf jeden Fall euer liebstes Element in unserer Sendung sind.
100 Leute haben mir gefragt.
Ja, genau, da kam das raus. Und deshalb machen wir jetzt Outtakes.
Take me Outtakes. Und das ist die Top-Antwort.
Wir werden also noch mehr Laber-Podcast, als wir es eh schon waren. Ja. Es lebe der Laber-Podcast.
Jetzt komplett ohne Themen.
Ja, beziehungsweise zumindest ohne Themendokument.
Ich habe schon gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen Tata-Surprise. Jeder bringt so sein Überraschungselement mit. Und ich habe schon erfahren, das Überraschungselement wird das Element des Jahres im Podcasting. 2021, jetzt geht's mit den Überraschungen los. 2020 hatten wir schon genug Überraschungen. Jetzt geht's noch, steigern wir uns einfach Überraschung, Überraschung, Überraschung. Mhm. Gewinne, Gewinne,
hey,
Gewinne.
Überraschungsshow der Volksmusik.
Hey, hey. Mit
den Amigos, Mireille Mathieu.
Oh Gott, und Erik, du bist so gut darin.
Wer war gleich noch der Dritte? DJ Ötzi.
Oh Gott.
Und jetzt Life is a Rollercoaster von J.K. Rowling.
Ronan Keating, Mann. Also Musik und du, das kannst du wirklich in die Tonne kloppen.
Ja, und worauf ihr euch schon einstellen könnt bei diesem kleinen lustigen Format ist, dass es da einiges an Abwechslungen geboten sein wird. Also werden wahrscheinlich vielleicht mal Gäste dabei sein oder wir werden irgendwelche Überraschungsrubriken für einander machen. Also seid gespannt, was da noch kommt.
Ja, ich würde gerne das Format nutzen, um erstmal mein Leid zu klagen. Wir nehmen ja heute auf am Tag der CDU-Vorsitzendenwahl. Und da stand ja ein Mensch zur Wahl, der ziemlich schlimm ist. Also nicht, dass ich Fan von den anderen wäre oder von der Partei im Allgemeinen. Aber der Herr Merz ist ja schon schwierig. Naja, ja. Nun sitze ich hier ja beim Podcasten neben meinem Freund, dem Christopher. Ja, und
wir sehen, wie lange noch.
Der hat neulich, also er hat mich verglichen mit Merz. Und zwar, wir spielen immer Mario Kart in der Mittagspause.
Ich werde genötigt. Gerade
nein. Das ist die perfekte Entspannung für die Homeoffice-Mittagspause, kann ich empfehlen. Und jedenfalls bringe ich dann manchmal, wenn ich zufällig mal nicht Erste bin, ein paar logische Verbesserungsvorschläge für das Spiel ein. So in ganz normaler Lautstärke und überhaupt nicht aufgewühlt, sage ich dann halt manchmal so Dinge wie: Rote Panzer sollten immer den Ersten treffen oder warum kommt der Blitz immer dann, wenn ich gerade gute Gegenstände habe? Man kennt das, ja? Also es sind alles gute Vorschläge, die man auch mal so an Nintendo weiterleiten könnte. Und dann sagte Christopher zu mir:
Das haben wir schon ganz andere versucht.
Vorschläge an, nee, das sagte Christopher nicht zu mir, aber genau, Vorschläge weiterzuleiten. Auf jeden Fall kann man das ja trotzdem mal intern in der Beziehung so diskutieren. Und dann sagte Christopher zu mir, ich sei der Friedrich Merz des Mario Kart, weil ich ein paar Verbesserungsvorschläge gebracht habe. Und ich würde jetzt gerne mal darüber sprechen, ob das Sinn ergibt oder nicht, dieser
Vergleich.
Also
du musst mir aber zugestehen, das war eine prophetische Aussage. weil nach dem heutigen Parteitag passt das noch viel mehr.
Hat Hallo?
Vorher gepasst.
Weil ich so eine Loserin bin, oder was?
Weil du immer gegen mich spielen willst, obwohl du immer verlierst, also immer öfters, und dann noch mit so gönnerischen Vorschlägen
kommst. Moment, gönnerisch bist du.
Das hat das schon, ich könnte Bundeswirtschaftsminister werden, eben erreicht.
Jetzt kommt aber die Frage, Becky, wann kommt dein Buch? Mit so Kapiteln wie das Mario Kart der Zukunft.
Oh Gott. Mario Kart 4.0.
Also ich möchte nochmal als Gegenargument einbringen, dass ich ja Vorschläge gemacht habe, die den Schwachen bei Mario Kart helfen würden.
Nee, die dir helfen würden.
Ich bin aber in diesem Fall die Schwache.
Ja, das ist so, wie Friedrich Merz sagt, er ist Mittelschicht. Du gräbst dir hier immer weiter ein Loch.
Vielleicht schlage ich doch nicht vor, dass wir als feste Kategorien die Outtake-Show aufnehmen. Rebecca und Christopher diskutieren die wichtigen Fragen, die sie unter der Woche nicht geklärt gekriegt haben.
Ich kann nur das wiederholen, was ich auch immer bei Mario Kart sage. I'm tired of winning.
Also ich würde mich freuen, wenn die Hörenden da auch nochmal Meinungen einschicken würden zu diesem Thema.
Obwohl man meine sagen, spontane Meinung wäre, ja.
Ja.
Twitch-Stream, Let's Play Together, Becky und Christopher Mario Kart.
Und Friedrich Merz.
Und Friedrich Merz als Überraschungsgast. Als Bowser.
Wir sind schon laut beim Mario Kart-Spielen, das kann man nicht anders sagen.
Oder als der kleine
und
König.
Sehr vulgär.
Der kleine König spielt immer eine Rolle. Mein neuester Lieblingsfeind
ist der kleine König.
Ah, mein neuester Lieblingsfeind ist aber Ludwig. Ich meine, wer heißt denn schon Ludwig?
Ja.
Zu Ludwig habe ich ja Domtendo-Wissen, ne?
Erzähl.
Ludwig ist ja Domtendos Lieblingserzfeind in den Super Mario Bros. Spielen. Gegen den verliert er gerne mal. Und das sind meistens Kämpfe mit epischen Szenen irgendwie.
Mhm. Habe ich, also diese Super Mario Bros. Geschichten habe ich noch nie so richtig verstanden. Da muss ich noch mal irgendwann eintauchen.
Aber wie viele Kinder hat eigentlich Bowser? Er hat Bowser Junior, Ludwig, Bowsette. Gibt's Bowser?
Das wurde ja mal von Nintendo disconfirmed.
Was, dass Ludwig ein Kind ist?
Dass die Koopalinge Kinder sind, genau.
Ach so, ja, also das ist Nintendo Legends.
Ja, das ist nicht Kanon, dass die Kinder sind.
Ach, das kommt dann wieder, wenn Dave Filoni dann die Mario Kart-Serie macht.
Ja, soll sich jetzt irgendein neues Mario-Film-Dokument
geben? Ja, von Universal.
Geben? Abgefahren.
Haben wir jetzt Kooperation mit, also dann quasi Mario X-Minions.
Ja, es gibt doch diese Nintendo World, ist doch auch in den Universal-Studios, oder?
Nee, ich glaube, das ist was Eigenes. Das war's eigentlich. Haben sie ein eigenes Jodel-Diplom gebaut.
Wie auch immer, es wird spannend, ob sie die großartige Vorleistung von Mario.
Dennis Hopper.
Mario.
Und Luigi Mario.
Und Luigi Mario.
Und Peach Mario.
Lösen werden. Nee, was? Einholen können. Diese
Übertreffen
Vorleistung.
Werden können.
Ich musste meinen Satz noch beenden. Ich neige zu so Bogensätzen.
Bogensätzen?
Na, so Sätze, die so viele Abbiegungen machen und dann muss man am Ende noch irgendwie versuchen, das Verb unterzubringen.
Ach, Verben werden überschätzt. Ich rede nur noch in Subjekten. Ja, Mario Kart, schönes Spiel. Es hat sehr viel Spaß in unsere Beziehung gebracht.
Schönes Betrugsspiel.
Ja, das finde ich nicht so, aber wirklich.
Der Betrug ist stark mit diesem Spiel.
Ja, vor allem, wenn Becky sich immer beschwert, wenn sie mal vorne ist, dass sie gleich abgeschossen wird. Das ist die Neidsteuer. Der blaue Panzer ist die Neidsteuer von Mario Kart.
Ja, und ich bin dafür, im Gegensatz zu Friedrich Merz.
Du bist
für den blauen Panzer.
Ja, außer wenn du vorne bist.
Friedrich Merz ist nämlich gegen den blauen Panzer. So, da haben wir es nämlich. Und so können wir gar nicht mehr in ähnliche Richtungen diskutieren.
Ja, okay, dann mal schauen.
Ich habe ein bisschen was angeguckt. Könnten wir ja vielleicht mal ein bisschen weiter.
Ja, schieß los.
Und zwar, ich habe jetzt ja überlegt, bei Apple, ich habe ja schon die ganze Zeit jetzt Apple Music gehabt. Und
ach, geht
da noch
Musik,
ein bisschen mehr Geld reinzustecken pro Monat und das zur Apple One oder wie auch immer dieser Gesamtdienst heißt, aufzubessern, ist ja jetzt auch Apple nicht so weit entfernt. Deswegen habe ich jetzt auch noch Apple TV Plus jetzt und habe da jetzt zwei Sachen schon mal angefangen. Nämlich, und ihr könnt dann entscheiden, worüber ich als erstes rede, Ted Lasso.
Ja!
Und diese Sendung hat so einen extrem komplizierten Titel. Also Apple und Titel sind ja manchmal irgendwie The World at Night in Color. Aber ich glaube, wir wollen erstmal über Ted Lasso hören.
Erstmal Ted Lasso.
Die wichtige Frage ist, bist du schon bei der Let It Go-Folge gewesen?
Ich war jetzt zuletzt bei der. Ich habe 5 Folgen gesehen.
Okay, nein, dann kommt die jetzt.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Let It Go?
Also, und ich hatte ja erst so ein bisschen Bedenken bei dem ganzen Setting. Dass da so ein Ami nach Großbritannien kommt und der eigentlich Footballtrainer ist und dann Football trainiert, also Soccer, Football, und dass das Ganze irgendwie so fremdschämenhumorig werden würde oder so, ja, Humor auf Kosten von den Personen zu machen. Aber das ist es zum Glück nicht, sondern es ist sehr, ja, ich würde es tatsächlich irgendwie so wholesome in Richtung vergleichen vom Humor her wie Brooklyn Nine-Nine irgendwie.
Ich habe es in meiner Jahrestop 15 der Serien als Wholesomeness die Serie bezeichnet. Also ich bin da ganz mit dir auf einer Welle. Und ich glaube, das, was du beschreibst, haben total viele durchgemacht, die Serie geguckt haben. Dass sie am Anfang dachten, ah, ich weiß nicht so recht dieses Setting. Entweder weil sie sich selber nicht für Fußball interessieren oder weil sie Angst hatten vor den Fremdschämen-Momenten wie du. Und am Ende mussten sich alle einfach diesem Charme ergeben. Was soll man denn auch machen? Also es ist halt einfach so schön.
Auch wenn ich am Anfang so ein bisschen auch Probleme hatte mit diesen Ted Lasso-Typen. Also so von wegen, wenn die Managerin dreimal sagt, sie möchte nicht, dass er jeden Früh hier irgendwie bei ihrem Büro antanzt und er es trotzdem immer wieder macht. Also das fand ich so ein bisschen schwierig, aber alles an. Aber dann hat er sich doch irgendwie in mein Herz rein manövriert, hat er trotzdem den Ball in mein Herz reingeschossen.
Die Mulle ins Gehäuse versenkt.
Die Kirsche in die Ecke tapeziert.
Ja, und, kann ich gut nachvollziehen. Er ist aber halt auch nicht perfekt. Das ist auch gut so.
Und ganz am Anfang hatte ich auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl, als von wegen, ja, das Setting ist zwar irgendwie eigentlich, dass ein Ami nach Großbritannien kommt, aber das fühlt sich für mich eigentlich mehr an, als wäre es so ein Englishman in New York Story. Also der Ted Lasso kam mir doch zumindest für meine Stereotypen, gut, muss ich vielleicht auch nochmal hinterfragen, mehr britisch rüber als amerikanisch irgendwie.
Aber der Tee, Erik, er trinkt doch keinen
Tee. Nur weil ihm der Tee nicht schmeckt.
Und das Sprudelwasser. Das
ja, aber bei dem Sprudelwasser, das ist doch bloß Codewort, oder? Das Sprudelwasser, das ist doch eigentlich anderes,
oder? Ich glaube, die Amis trinken tatsächlich nicht so viel Wasser mit Kohlensäure. Das ist für die kein Konzept. Das ist, die trinken halt viel so Cola und andere Sachen mit Kohlensäure, aber Wasser mit Kohlensäure?
Ich finde es das Geilste überhaupt. Wasser mit Kohlensäure ist so ein perfektes Getränk. Schön viel Sprudel reinhämmern und dann.
Schön Sprudelballern am Morgen.
Ja.
Und was ich so genial finde irgendwie, sind diese Szenen mit Kili und der Managerin.
Ja.
Also diese Appreciation, die sie Kili hat und dieses uneingeschränkte irgendwie hinter einer Person stehen. Ja, das finde ich sehr toll.
Ja, voll. Sag mal, Erik, blätterst du eigentlich im Hintergrund in irgendeiner Zeitung, während du mit uns podcastest?
Das ist Tagesschau, da hat er seine Notizen drauf und die muss immer.
Ich habe meinen Blog mit, wo ich meinen Themen drauf geschrieben habe. Ja, die kann ich mal aus der Hand legen.
Ja, schön, Erik da, schön die Zeit vor sich. Kolumne.
Ja, ich kann auch noch was beisteuern zu Ted Lasso. Ich folge ja mit Begeisterung Anna Grujic auf Instagram, die immer den neuesten heißen Klatsch und Tratsch hat. Und Jason Sudeikis, der ja den Ted Lasso spielt, ist ja der Noch-Ehemann von Olivia Wilde.
Okay.
Olivia Wilde, die Regisseurin von Booksmart.
Habe ich nicht gesehen.
Da muss man noch was nachholen, Erik. Jedenfalls, sie sind jetzt aber getrennt, haben sich wohl im Guten getrennt, obwohl sie zwei, also nein, nicht obwohl. Also sie haben sich im Guten getrennt und Olivia Wilde wird jetzt gerade eine Beziehung mit Harry Styles nachgesagt. Das ist jetzt der neueste heiße Scheiß. Das ist
der von One Direction, oder?
Das ist der, der dieses geile Cover mit dem Rock hatte letztes Jahr.
Ist Harry Styles nicht auch Watermelon Sugar High?
Ja, das kann sein.
Ja, das Lied kenne ich. Kenne ich von TikTok.
Kriegst aber keine Musik. So. Ein Strich so, auf der Strichliste.
Ach so, und du meinst, dass diese einvernehmliche Trennung quasi auch nochmal in der Serie irgendwie thematisiert wird?
Es passt ein bisschen, ja, zu Sachen, die auch in dieser Serie passieren. Da habe ich zumindest, als ich das dann bei Anna gelesen habe, gewisse Übereinstimmungen wahrgenommen. Er ist doch auch schaffend hinter dieser Serie und nicht nur als Schauspieler, deshalb das kann ich mir das schon vorstellen.
Das ist diese, Jason Sudeikis kommt aus dieser gleichen SNL-Crowd wie Amy Poehler und Tina Fey.
SNL heißt Saturday Night Live.
Das ist da so ein bisschen die Heute-Show von Amerika. Nee, das stimmt nicht.
Das ist viel besser.
Ja, also
mit Abstand.
Das ist halt so eine Truppe, also alles, was so 30 Rock ist, Parks and Recreation. Und da merkt man auch schon, das geht viel auch in die gleiche Richtung. Da kommt Jason Sudeikis auch her, war ja teilweise auch, glaube ich, in beiden Sendungen mal zu Gast. Das merkt man schon deutlich, dass das in eine Richtung geht. Was ich jetzt neulich auch gelernt habe zum Thema Promi-Klatsch, dass Amy Poehler und Will Arnett mal verheiratet waren.
Ja, das habe ich auch bei Anna gelesen. Da hat sie nämlich gesucht nach Promi-Paaren, von denen man sich wünscht, sie wären noch zusammen.
Ach stimmt, ich glaube, wir reden von der gleichen Instagram-Story.
Ja. Ja. Die waren auch mal verheiratet und sollen auch ein gutes Paar gewesen sein.
Mhm. Und wen ich auch so super finde und der auch irgendwie so ein bisschen so angelegt ist, dass der super die Erwartungen irgendwie durchbricht, ist dieser direkt in der ersten Folge etablierte The Independent-Journalist. Der ist so total schickimicki und shishi und ich bin der investigative Journalist mit meiner tollen Haartolle. Und dann kriegt er seine Folge und man merkt so, dem ist doch eigentlich auch nur an dem Verein gelegen. Und
Trent Crimm, The Independent.
Trent Crimm, genau. Der Profi-Journalist.
Ich als Journalist. Das ist das, was Cold Mirror mir ins Gehirn gebrannt hat, diesen Satz. Ich als Journalist.
Und dann rede ich noch mal kurz über diese andere Serie.
Ja, bitte, noch nie davon gehört.
Die ich noch angefangen habe. Das ist eine ziemlich coole, man könnte sagen Tech-Demo, weil wir haben ja mittlerweile so Kameras, die mit ziemlich wenig Licht auskommen. Und Apple hat da halt so eine Naturdokumentation gemacht damit. Ich glaube, es gibt 6 Folgen, 2 davon habe ich schon gesehen, wo sie halt so filmen, was machen denn so Tiere in der Nacht? In der ersten Folge geht es so um Löwen und wie Bernd wird eben die Löwenmutter begleitet, wie sie in der Nacht auf die Jagd geht und auch noch aufpassen muss, dass den Kindern nichts passiert und so. Und in der zweiten Folge geht es um so kleine nachtaktive Äffchen, wo ich schon wieder den Namen nicht mehr parat habe. Tapire oder so, also diese wirklich so mini-kleinen.
Keine Affen.
Ich wollte gerade sagen, Tapire sind doch so
Schweine.
Sind ein bisschen, sehen aus wie Ameisenbären mit so einer längeren Nase.
Nee, dann.
Meinst du Lemuren?
Die sehen auf alle Fälle so aus, so wie so, sind so Klammeräffchen und haben so große Augen.
So wie bei Pippi Langstrumpf?
Ach, du meinst die mit den ganz großen Augen? Aber wie heißen die?
Die sehen so ein bisschen aus wie pelzige Baby-Yodas.
Pelzige, so sehen alle Tiere aus in einem Stadion.
Na, ist ja auch egal. Also auf alle Fälle, ja, Beste. Und was für mich die Serie noch aufwertet, ist der Audiokommentar. Der wird nämlich gesprochen von
Trent Grimm, The Independent.
Meine Notizen ziehen. Die wird nämlich gesprochen von dem Loki-Darsteller, von Tom Hiddleston. Und er macht da einen sehr guten Job damit, das irgendwie zu erzählen.
Meinst du Kobold-Markis?
Das kann sein.
Ja, das sind die Affen mit den riesigen Augen.
Oh ja, die sind ja süß.
Ja, genau.
Sehr gut. Christoph hat's rausgefunden.
Yay. Die heißen auf Englisch eben anders und dann.
Ich finde übrigens die Baby-Yoda mit Fellbeschreibung trifft es ganz gut.
Ja, schon. Ja. Aber das ist halt bei allen Tieren so. Also alle Affen sehen aus wie Baby-Yoda mit Fell. Wo wir gerade bei Wunder der Technik sind.
Er wollte noch über Tom Hiddleston reden.
Achso, aber wie heißt die jetzt auf Englisch?
Ich wollte nur erwähnen, Targier, genau, stimmt. Dass ich das so toll finde, wie er das kommentiert, und freue mich auch auf die nächsten Folgen. Es ist halt eine wirklich schöne Naturdoku, und eben mit diesem Kniff, dass man jetzt mal einen Einblick in die Natur hat, den man vielleicht davor noch nicht so haben konnte, weil die Kameras das noch nicht konnten. Und du kannst ja auch nicht irgendwie in der Nacht mit riesen Beleuchtung irgendwie, da kriegst du ja auch nicht das echte Verhalten der Tiere dann irgendwie
auch. Ja, das ist auch so schade, weil wir so viele Kobold-Markis hier im Innenhof haben. Sieht man nur nicht, weil die nur nackt rauskommen.
Und dann macht man das Licht an.
Und dann sind sie alle weg.
Die großen Scheinwerfer, die bei uns im Innenhof installiert sind, mit denen man Tiere beobachten kann.
Und am Ende der Folge machen sie auch, zumindest in den ersten beiden Folgen, haben sie immer noch so ein kurzes Making-of gemacht, wo sie dann eben bei der zweiten Folge wirklich erzählt haben, sie mussten eben warten, bis der Mond aufgeht, dass sie genug natürliches Licht halt hatten, um dann arbeiten zu können. Und wie dann ein Team auf dem Boden quasi die Tiere verfolgt haben und ein Team, was im Baum geklettert ist und da irgendwie versucht hat, die Tiere zu finden. Und genau, das war doch schon recht spannend. Ich würde aber jetzt mal noch die Frage stellen wollen, was will ich denn noch so gucken auf Apple TV Plus?
Nichts.
Also nein, so kann man es nicht sagen. Also Ted Lasso wäre mein erster Tipp gewesen, das guckst du jetzt schon. Bei mir ganz oben auf der Watchlist, habe ich aber selber noch nicht gesehen, steht noch hier Wolfwalkers, von Jan Zwangsdemokrat, liebe Grüße, als bester Film aller Zeiten bezeichnete Animationsfilm mit irischen mythischen Einflüssen und so.
Ja, den würde ich auch noch gern schauen. Ich habe ja den Vorgänger The Secret of Kells oder den Vorvorvorgänger Secret of Kells mal gesehen. Das ist so sehr schöne Animation, die so ein bisschen rausfällt aus diesen klassischen westlich oder asiatischen Stilen, sondern so ein bisschen eine eigene Idee verfolgt.
Und also was immer noch, also kann ich auch noch nichts drüber sagen, aber so wenn mal Zeit ist, könnte man auch noch mal For All Mankind anfangen,
ja,
finde ich.
Ja.
Also da, also so Leute, von denen ich glaube, dass deren Geschmack meinen Geschmack zumindest ähnelt, die mögen das.
Und ich würde auch gerne noch mal einfach so, weil mich interessiert, was die Prämisse dieser Sendung überhaupt ist, in Servant reinschauen, dieser von M. Night Shyamalan gemacht Serie, wo ich das Konzept einfach nicht verstehe, obwohl ich schon gelesen habe, worum es geht. Und dann, aber auch nur, wenn ich wirklich viel Zeit habe, würde ich mir auch nochmal diese Dickinson-Serie anschauen, weil ich einfach die Person spannend finde und spannend finde, was man über eine Dichterin sagen kann, die im größten Teil ihres Lebens allein in einem Zimmer gesessen hat und Gedichte geschrieben hat.
Und die soll auch ein bisschen queer sein, die Serie.
Ja, ja.
Habe ich auch Gutes aus so von so Leuten gehört, die gerne queere Serien gucken. Und vielleicht will ich noch mal, also ich bin ja eigentlich nicht so ein Doku-Typ, aber so ein bisschen Ewan McGregor beim Reisen zu gucken, vielleicht mache ich das auch noch mal.
Die Otter beobachtet.
Also es gibt ja da diese, so, wo Ewan McGregor auf dem Motorrad durchs Land fährt. Auf dem Elektromotorrad durchs Land fährt und sich die Natur anschaut und Dinge beobachtet. Und Ewan McGregor ist so. Ich glaube, da könnte ich vielleicht auch Spaß dran haben. Also ich kann auch noch mal erwähnen, Ewan McGregor ist der Hauptmensch in dieser Serie. Und er spielt Ewan McGregor, ja.
Wie er durchs Land reist.
Ja.
Wo wir gerade bei Ewan McGregor sind, ich glaube, das
Ewan McGregor in seiner Version von Kessler unterwegs, oder wie hieß die Serie nochmal?
Kessler
trifft. Wo Kessler halt unterwegs ist.
Kessler trifft Ewan McGregor.
Ich dachte jetzt gerade, du hast Tesla gesagt, weil er auf einem E-Motorrad unterwegs
Kessler,
ist.
Michael Kessler, ihr wisst schon.
Ja, ja.
Der ist Face-Double von Jimmy Tweetboy.
Grüße, Henning.
Ja, wo wir gerade über Ewan McGregor waren, ich finde das ein guter Punkt, um auf das Hauptthema dieses Jahres zu kommen, nämlich Star Wars. Wir arbeiten nämlich antizyklisch. Dieses Jahr ist keine größere Star Wars Film geplant, jedenfalls nach offiziellen Angaben. Das hat uns dazu veranlasst, dieses Jahr den kompletten Star Wars Canon in uns aufzunehmen, in einer rituellen Sitzung, die dieses Jahr und wahrscheinlich auch die noch die nächsten Jahre beinhalten wird. Becky, magst du unseren aktuellen Kenntnisstand durchgeben?
Also ich würde nochmal einen Bogen schlagen wollen, denn
mit deinen schönen Bogen.
Wir machen,
ich würde gerne mal eine Frage dazu stellen wollen, weil ich das ja immer auf Twitter sehe.
Okay, dann
warte,
wir fangen
Frage
an.
Ist notiert.
Ich mach kurz noch den Bogen und dann kommt deine Frage. Ja. Mein Bogen ist, du sagst jetzt so, ja, wir haben das zusammen entschieden, weil großer Plan, dieses Jahr ist ja gar nichts anderes. Tatsächlich warst du einfach genervt davon, dass ich bei allem, was wir von Star Wars gucken, immer die Hälfte nicht verstehe, obwohl ich die Sachen schon gesehen habe oder teilweise halt auch noch
ja,
nicht gesehen habe.
Ja, das Problem
habe.
Ist, es ist bei dir aber immer so.
Ja, ich
wir
weiß.
Wir auch komplett Doctor Who gesehen und du weißt nicht, wer der Doktor ist.
Ich weiß, wer der Doktor ist. Das ja. ist eine freche
so.
Unterstellung.
Gerade so.
Aber jedenfalls ist das auch einer der Gründe, weshalb wir es in World-Reihenfolge gucken. Also nicht
nach
in
der
Erscheinung.
Offiziellen Kanon-Timeline, rausgegeben von der Jedi-Bibliothek.
Genau.
Und
das wollte ich fragen.
Genau, wir verfolgen quasi das Ziel, den Content nicht nach Erscheinungsreihenfolge zu gucken, sondern eine Sache nach der anderen, wie sie passiert ist, was gerade jetzt, wo wir bei Clone Wars sind, zu wirklich lustigen Dingen führt, weil Clone Wars als Serie relativ, also es gibt so Staffeln, die gehen von der ersten bis zur letzten Folge, aber manchmal springt man auch aus Staffel 4 plötzlich wieder zu Staffel 1, Folge 15.
Ich habe das Gefühl, Staffel 1 bis 3 sind ziemlich durcheinander und dann ab Staffel 4 ist es dann sehr chronologisch geworden.
Genau. Und ich freue mich schon auf Staffel 7, weil die letzten 4 Folgen von Staffel 7 spielen ja quasi parallel zu Episode 3 und wir haben schon eine Website gefunden, die mit Timecodes in Episode 3 aufschlüsselt, wann man Episode 3 stoppt, um dann eine Folge Clone Wars zu gucken und dann bei Episode 3 wieder einzusteigen.
Wenn es so einfach wäre, da springt man teilweise in Minutenschritten zwischen verschiedenen, also da ist dann so, okay, jetzt schaust du eine Minute Episode 3, um dann die gleiche Szene noch mal eine Minute lang in Clone Wars von der anderen Seite zu sehen. Also das ist teilweise so kleinteilig, dass du da unter einer Minute Abschnitte hast.
Und also wir haben schon gesagt, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann versuchen wir das jetzt mal so.
Da sind wir auch ganz hart. Es gibt auch eine Person auf TikTok, die diese Episoden und den Film in einem 4-Stunden Sondercut eigenhändisch zusammengeschnitten hat, mit neuen Musikübergängen. Aber da kommt man halt jetzt eigentlich einfach so ran. Die meinte, die Datei sei irgendwie über 200 Gigabyte mittlerweile groß. Aber man kann das auch händisch ganz gut machen, wenn man da so ein bisschen der Mühe nicht scheut. Und ja, wir haben, also du schaust ja nur die audiovisuellen Erzeugnisse, also Filme und Serien.
Und Spiele will ich vielleicht auch spielen.
Und Spiele willst du vielleicht auch spielen. Ist ja auch audiovisuell.
Aber da müssen wir dann nicht so lange pausieren, bis ich mit dem Spiel fertig bin.
Ja, und ich mache das so ein bisschen ausgefeilter. Ich nehme auch noch die Comics und alles, was dazu mit zugehört mit. Und es bot sich an, als hätten wir es geplant, dass just im Januar Disney beschlossen hat, dass sie das komplette High Republic, den kompletten High Republic Abschnitt der Canon Timeline rebooten mit Romanen, mit Comics und dann im nächsten Jahr mit der The Acolyte Serie, die ja auch zu Zeiten der High Republic spielt. Und deswegen lese ich auch oder höre ich parallel auch das erste High Republic Buch, was jetzt im Januar rausgekommen ist, The Light of the Jedi, was 200 Jahre vor Episode 1 spielt.
Also quasi das erste ist, was es in Canon Timelines irgendwie gibt an Material.
Es gibt noch eine Kurzgeschichte, die erschienen ist in Star Wars Insider, Ausgabe 199, die offiziell noch vor dem Buch spielt. Das ist das erste der offiziellen Canon Timeline. Und genau wegen solchen Sätzen mache ich das.
Womit fängt eigentlich der offizielle Kanon dann überhaupt offiziell an?
Mit Star Wars Insider, Ausgabe 199, Kurzgeschichte, Starlight Beacon Teil 1.
Okay.
Weil wir können das hier mal aufrufen.
Man kann aber bei der Jedi-Bibliothek, das ist sehr schön, da kann man auch filtern, dass man zum Beispiel sagt, also da stehen halt alle Kurzgeschichten, Bücher, Comics und so weiter mit drin. Man kann aber auch sagen, ich will nur den audiovisuellen Content. Dann geht es los mit einem Videospiel. Das heißt Tales from the Galaxy Edge, Tempel der Dunkelheit.
Ja, ich glaube, das ist dieses VR-Spiel.
Und dann eben The Acolyte, was die Serie ist, die Anfang 2022 rauskommen soll. Und genau, ansonsten ist halt Episode 1 beim Audiovisuellen bisher das älteste.
Ja, also das erste hier bei High Republic ist The High Republic Starlight Part 1 Go Together, was eine sehr kurze Kurzgeschichte in diesem Magazin ist. Und dann kommt The High Republic Light of the Jedi, was der erste Band einer dreiteiligen Romanreihe ist, wo es um die Jedi der Hohen Republik, also vor 200 Jahren geht, wo die Republik noch richtig geil und kräftig und mächtig war.
Richtig witzig ist, die Frau auf dem Cover, die so einer der Haupt-Jedi ist,
Ava Chris,
sieht einfach 1:1 aus wie Jodie Whittaker als Doctor Who.
Ganz lustig, es gibt auch einen Wookiee-Jedi, der auch nur Shriwook sprechen kann und nur sein Jedi-Partner, sie sind immer so in Zweierteams unterwegs, kann ihn tatsächlich auch verstehen, weil Shriwook anscheinend eine sehr obskure Sprache ist. Also zu Zeiten der Hohen Republik. Und dann gibt es auch, der geilste Name ist von einem Twi'lek-Jedi, der Loden Greystorm heißt. Das ist so ein bisschen der Draufgänger-Jedi.
Der geladene Graustorm.
Genau, und das ist, finde ich, sehr spannend. Ist so ein bisschen so eine Geschichte, die in mehreren Handlungssträngen erzählt wird. Und wenn man sich mal überlegen, also wenn man sich vorstellen möchte, mit welchem Aufwand jetzt hier Disney dieses High Republic Universe relaunched hat, es kam gleichzeitig der Roman raus. Dann ein Young Adult Roman, The High Republic Into the Dark, was parallel zum Roman spielt. Und dann gibt es noch einen Jugendroman, The High Republic A Test of Courage, was auch parallel zum Roman spielt.
So, dann kann quasi Spaß für die ganze Familie. Kann also die 10-Jährige, die 15-Jährige und die Mutter können alle ein Buch lesen und sich dann gemeinsam über die Sachen austauschen. Genau.
Und es gibt noch The High Republic Reihe 1, There Is No Fear, eine Comicreihe, die an das Ende vom ersten Roman schon anknüpft.
Also da entsteht gerade viel, aber wir sind ja jetzt hauptsächlich erstmal bei den Sachen, die es schon gibt.
Genau. Und ich habe das auch alles feinsäuberlich in ein Google Sheet übertragen.
Natürlich, er ist Christopher von der Main.
Wo ich das abhaken kann. Es gibt in der offiziellen Kanon-Timeline, wenn man alles mit reinnimmt, 694 Einträge. Was natürlich auch sehr viele Comics und so beinhaltet. Wenn wir jetzt mal, wir können ja mal rausfiltern, wo kann ich das dann machen? Medien. Wenn wir jetzt mal nur Animation und Film
nehmen. Und Serie musst du, glaube ich, noch zusätzlich nehmen. Animation, Serie, Film und Serie, genau.
Anwenden. Dann kommen wir noch auf 323 Titel, also etwa die Hälfte.
Da sind aber natürlich auch einzelne Forces of Destiny Folgen zum Beispiel dabei. Die sind genau, auch jeweils ein Eintritt. Die gehen ja immer nur 3 Minuten.
Ja.
Wir haben zum Beispiel vor kurzem gerade alle Ahsoka Forces of Destiny Folgen hintereinander gehabt. Das war sehr schön.
Ja. Und man muss auch dazu sagen, und das ist auch so ein bisschen das Learning, was wir heraus mitnehmen, es gibt sehr viele Canon-Timelines von Star Wars und alle sind auf unterschiedliche Weise falsch. Bis auf die von der Jedi-Bibliothek.
Also wir haben echt ein bisschen gebraucht, bis wir die gefunden haben, mit der wir zufrieden sind. Wahrscheinlich sind darin auch Dinge falsch, aber für uns.
Ja, ich habe schon einen Fehler entdeckt. Sie haben bei einem statt dem englischen Originaltitel nochmal den deutschen Titel hingeschrieben, ja, aber ich weiß nicht mehr wo.
Aber auf jeden Fall kann man vom Content erstmal davon aus. Bei einer anderen, die wir aufgerufen hatten, war gleich die erste Folge, war gleich ein Zahlendreher drin. Das hat uns schon mal frustriert.
Ja, und manchmal fehlen dies, manchmal fehlt das. Also das ist doch hier wirklich sehr, sehr gut und ich habe mir auch parallel, habe einen Ralf gepult und mir auch das Visual Dictionary geholt, natürlich als EPUB, weil ich ja kein Steinzeitmensch bin.
Doch kein Ralf.
Ich habe so einen halben Ralf gepult, ein Ra. Das hilft mir auch sehr, weil da nochmal so sehr viele kleine Hintergrundinformationen drin sind, zum Beispiel das Design der Druiden Transportpanzer, wo die dann so rausfahren an dem Gestänge. Wo dann in Canon erzählt wird, dass sie erst ein anderes Design geplant haben, das aber nicht so gut funktioniert hat, aber das jetzt auch benutzt wird, um diese Destroyer-Droids, also diese Rumkugeln zu transportieren.
Die sind meine Lieblings-Droids übrigens, diese Rumkugeln.
Ein anderes Learning, was ich daraus mitgenommen habe, das Beste an Star Wars ist eigentlich das Sounddesign. Also das ist wirklich so gut, nicht nur was die Seismic Charges angeht, sondern alles andere. Da gibt es so viele geile Sounds drin, von Blaster-Sounds, von Raumschiff-Sounds, dass man sich da gar nicht satt hören kann dran.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dass du so ein Coffee-Table-Book als EPUB liest, ist ja schon irgendwie...
Es ist ja für mich kein, nee. es ist für mich ein Werkzeug. Also für mich ist das nichts, was ich mir irgendwo hinstellen möchte, sondern das ist für mich ein Nachschlagewerk, wo ich mir nochmal einzelne Informationen gezielt raushole. Und wenn ich es als Werkzeug nutzen möchte, dann möchte ich es auch gerne in der Form haben, in der es am besten bedienen kann, nämlich als EPUB, was man gegebenenfalls auch durchsuchen kann, was man schön auf dem iPad nebenher offen haben kann.
Aber dann hast du es noch nicht groß als hochfeinen, auflösenden Print.
Das ist, also ich glaube, Print ist das auch nicht größer aufgelöst. Du kannst nur nicht so nah ranzoomen.
Okay, ich bin skeptisch. Aber gut, wenn man so ein Coffee-Book-Table nicht haben will, wie Print, gerne mal, die wird da vertauscht. Aber ich finde, Coffee-Book-Table beschreibt das Ding tatsächlich besser als Coffee-Table-Book. Weil da denkt man, das ist so ein kleines hier, liegt es ja auf ein... auf dem Coffee-Table, aber nee, das ist ja wirklich so ein Riesenteil. Das ist ja wirklich fast wie so ein Tablett.
Mhm. Ja, und deswegen, ich sag mal was Ketzerisches, aber ich habe diese Bücher, um damit zu arbeiten und nicht um damit anzugeben.
ja. Tiefschlag.
Coming in hot.
Nice. Ja, also ihr seht, liebe Hörende, selbst in diesen komischen Outtake-Folgen hier lassen wir euch mit Star Wars nicht in Ruhe.
Wieso, wann haben wir die denn das letzte Mal mit Star Wars behelligt?
Na komm, die müssen schon immer viel Star Wars bei uns hören.
Also das ist Star Wars ist mittlerweile, da, also man kommt dann auch so in so ein Mindset rein, wo man einfach sehr, sehr viel über Star Wars nachdenkt.
Ja, das stimmt einmal. Wirklich. Also da, wir gucken wirklich, also wir sind jetzt gerade mitten in Clone Wars, wir gucken jeden Abend, ich sag jetzt mal, mehr. Ich würde eher sagen, so 7 Folgen im Schnitt Clone Wars gucken wir gerade jeden Abend. Und wenn man das wirklich so 2 Wochen durchballert,
dann entstehen da neue Verbindungen im Kopf.
Und das ist aber gut, weil dafür mache ich das ja.
Ja, es ist der Deep Dive.
Ich habe auch noch was auf Disney Plus, wenn ich direkt weitermachen
darf.
Hau rein.
Und zwar, ja, wir können ja dieses Format auch nutzen, um so einen ersten Eindruck zu machen, denke ich mal. Oder habe ich mir überlegt. Und deswegen würde ich das mal direkt mal machen wollen und den ersten Eindruck zu den ersten beiden Episoden, die gestern erschienen sind, von WandaVision zu besprechen. Aha. Habt ihr auch schon gesehen, oder?
Natürlich, haben wir sofort geguckt.
Ja.
Und ich finde ja diese Serie, also die ersten beiden Folgen, ich fand das irgendwie, also dieses Konzept, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was soll das jetzt sein und irgendwie... so auf Oldtime-Sitcom gemacht und dann bei der zweiten Folge ist es mir schon ein bisschen klarer geworden, dass sie scheinbar irgendwie durch die Epochen gehen und immer wieder Sitcom-Hommages machen oder wie ist das zu verstehen?
Also durch die Epochen, wie kommst du darauf, dass sie durch die Epochen gehen, weil sie auf eine andere Sitcom referenzieren, meinst du, die aus einer anderen Epoche kommt?
Ja, weil sie jetzt in der zweiten auf eine modernere referenziert haben. Okay. Und am Ende sind sie auch farbig geworden und wieder moderner.
Ah, okay. Also so den Schritt habe ich noch gar nicht gemacht. Ich bin jetzt eher, ich habe mir von Christopher schon alles erzählen lassen, was das Subreddit so hergibt an Theorien, ob das jetzt eine Welt ist, die Wanda selber erschaffen hat oder die jemand anders erschaffen hat, um Wanda darin gefangen zu halten oder...
Das Theoretisieren können wir ja dann noch später machen. Ich will erstmal bloß über das generelle Setting, wie ist die Serie so aufgemacht, reden.
Ja, aber ich glaube, ich kann ohne Theoretisieren nicht über die Serie sprechen, weil das Erste, was ich hatte nach 2 Folgen, war, also der erste Satz, den ich sagte, war, ich glaube, das ist so eine Serie, wenn die vorbei ist, muss man die gleich nochmal gucken, wenn alles revealed ist, dass man dann nochmal sich angucken kann, welche Hinweise in Richtung Reveal die ganze Zeit schon gelegt wurden. Also ich glaube, das ist eine Rätselserie, bei der wir die ganze Zeit nach Hinweisen suchen müssen beim Gucken.
Ja. Ja, es gab ja in den beiden Schwarz-Weiß-Folgen gab es ja schon immer diese Farbeinsprengsel, die irgendwie komisch sind.
Der Hubschrauber, das Blut.
Diese Stimme am Ende mit Wanda, lass es ihnen nicht mit dir machen oder sowas.
Mhm. Ja, das ist auch sehr viel Verweis auf Sword und Aim. Also S.W.O.R.D. ist quasi die intergalaktische Variante von S.H.I.E.L.D., wo ja Monica Rambeau quasi Mitglied ist, S.W.O.R.D. Agent war in den Comics. Und AIM ist quasi der wissenschaftliche Teil von Hydra, der von Baron von Strucker gegründet wurde. Und der Beekeeper am Schluss der zweiten Folge ist laut den Comics ein sehr deutlicher Verweis, dass es quasi einen Kampf zwischen S.W.O.R.D. und AIM im Hintergrund gibt.
Mein Hot Take ist irgendwie aktuell von dem, was ich auch so ein bisschen irgendwie, glaube ich, im Trailer-Material schon gesehen habe, dass es hier quasi alles so ein bisschen ist wie in diesem Hörspiel von der Geschichtenkapsel mit dem Engel der Verlorenen.
Ah, ja.
Dass das alles quasi mehr oder weniger in Wandas Kopf stattfindet oder zu dem Moment, als Thanos den Mindstone zerstört.
Mhm. Und Moment, Thanos zerstört doch nicht den Mindstone.
Er zieht ihn auf.
Sie zerstört ihn selber und dann dreht er die Zeit zurück und er nimmt ihn sich.
Stimmt.
Er braucht ihn ja für seinen Handschuh.
Aber sie zerstört ihn ja.
Genau.
Und dass sie da in dem Moment quasi mit ihrer Magie irgendwie versucht, so eine alternative Timeline-Bubble aufzumachen, um das Leben quasi mit ihm durchleben zu können.
Ja, das also.
Und das wird dann über dieses Sitcom-Element irgendwie dargestellt, wo dann immer mehr die Realität dann einbricht und sie das nicht mehr länger aufrechthalten können wird.
Genau, und jetzt ist halt die Frage, die anderen Leute, die in der Sitcom drin sind, sind das auch alles reale Leute, die einen Sitcom-Charakter gekriegt haben sozusagen? Und wenn ja, wer sind die realen Leute, die dahinter stecken? Also, genau, da gibt es ja so einige Ideen schon, was das sein könnte. Es gibt ja auch noch Ralph, den Mann von der Nachbarin, der bis jetzt noch nicht zu sehen war.
Wo vermutet wird, dass das Mephisto ist, die Marvel-Version vom Teufel.
Also da gibt es, glaube ich, noch einige Dinge, die quasi darüber hinausgehen, dass es nur eine Welt ist, die Wanda sich selber malt. Also entweder werden ihr die Leute da reingeschickt oder hat sie die da aus Versehen oder mit Absicht selber mit reingezogen. Und was machen jetzt diese verschiedenen Agencies im Hintergrund, ist deren Agenda, dass Wandas Welt wieder zusammenfällt oder wollen die, dass Wanda ihre Welt aufrecht erhält? Also was steckt da alles hinter?
Und also die aktuelle Theorie ist, dass Wanda mit Mephisto einen Deal gemacht hat, also einen Deal mit dem Teufel und er quasi ihr die Fähigkeit gegeben hat, diese Parallelwelt zu erschaffen und dass das dann wieder in Doctor Strange 2 Multiverse of Madness reinspielt, dass quasi Mephisto der große Gegner in Doctor Strange 2 ist, weil es ja schon angekündigt wurde, dass es eine Verbindung zwischen WandaVision und Doctor Strange 2 geben soll.
Ja, genau, das ist für mich nach den ersten beiden Folgen auch irgendwie das größte Rätsel, wie das Ganze dann in WandaVision, in Doctor Strange Madness reinpasst. Und davon kennt man ja auch schon Bilder mit ihrem Kostüm und so. Und hier sieht es ja eher so aus, als würden die beiden mit diesem Leben eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen und so abgeschieden ihr privates Leben führen. Ganz am Anfang habe ich auch gedacht, dass das Ganze vielleicht eher so zu kurz mehr Richtung nach Civil War spielt. Also
ich glaube, sowas kann man jetzt aktuell noch gar nicht sagen. Also ich glaube, da müssen wir einfach noch abwarten, bis wir mehr Folgen gesehen haben. Es kommen jetzt ja noch 7 Folgen.
Jede Woche eine.
Genau, also
ja. Neuer Serienfreitag.
Und bei dem Konzept bin ich auch gespannt, welche Sitcom-Arten sie noch aufgreifen. Ob sie irgendwann mal so eine How I Met Your Mother-mäßige Sitcom aufgreifen.
Ich glaube,
in das Zeitalter reingehen oder Two and a Half Men und sowas, also welche verschiedenen Spielarten von Sitcom sie noch aufgreifen.
Aber davon sind wir jetzt noch weit weg. Also ich glaube, es kommen erstmal so 70er und 80er Jahre Sitcoms und ich glaube so modern, dass wir so Sitcoms sehen, die so mit den modernen Sitcoms einhergehen. Ich glaube, das wird
King of Queens, ist das auch schon zu modern oder?
Ja, das ist ja alles 2000er. Wer ist hier der Boss und Cheers und so, das könnte
Unter einem Dach.
Genau, Full House, das könnte eher in die Richtung gehen.
Hier, hör mal, wer da hämmert.
Ja, mit Vision, das können wir gut. Ich finde Paul Bettany fantastischer Schauspieler.
Oh Gott, der ist so witzig.
Ja.
Wie witzig der ist einfach. Wie er diesen, also er spielt ja so ein bisschen da den betrunkenen Zauberer in der zweiten Folge.
Oh ja, so gut.
Oh ja.
Meine Güte. Also das ist, musst du erstmal können.
Und wie sie den Twist machen, die Nicht-Magie durch Magie nicht magisch wirken zu lassen.
Ja, sehr gut.
Ist mega.
Ja.
Ja.
Also ich war gestern Abend richtig hyped, als es daran losging und ich wusste, oh, jetzt kommt Marvel-Content. Ich merke richtig, es hat mir sehr gefehlt letztes Jahr.
Also ich merke, mir hat das Jahr sehr gut getan, dass es dann doch nichts gab irgendwie, weil die Flamme ist bei mir wieder heiß.
Hot. Coming in hot.
Coming in hot.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Generell, ich habe das Gefühl, es wird ein sehr gutes Jahr auf Disney Plus. Mit allem, was da kommt. Ich habe das Gefühl, Disney Plus letztes Jahr, es hat so erst so sich so warm gelaufen. Und jetzt kommt ja sowohl was Star Wars als auch was Marvel angeht, so richtig viel. Und ich glaube, Disney, auch durch Corona, hat jetzt ihre mehr oder weniger ihre komplette Strategie umgebaut. Und für die war das ein richtiger Glücksgriff, dass sie kurz vor Corona diese Plattform aufgebaut haben und so viel Content jetzt auch vorbereiten konnten und damit diesen Streaming-Markt einfach dominieren können.
Ja, und jetzt kommt ja der Erwachsenen-Content sozusagen dazu, genau, im Laufe dieses Jahres.
Bob's Burgers auf Disney Plus bald. Das ist auch
noch. Das war eine News für Erik, entnehme ich dem.
Ja, yeah, weil durch Fox ist auch FX gekauft worden von Disney und Bob's Burgers gehört ja zu Fox, also zu FX. Und deswegen wird das wahrscheinlich, weil das hier in Deutschland noch keine richtige Plattform gefunden hat, bei Disney laufen. Muss man natürlich.
Vielleicht auch noch sowas nochmal kurz, Sidestep nochmal zur Apple rüber, wo ich vielleicht auch noch mal eine zweite Chance geben werde, mal sehen. Ich war von dieser ersten Folge von Central Park, von den Machern von Bob's Burgers, ja, nicht so ganz so gecatcht, aber vielleicht gebe ich dem dann auch noch mal eine Chance.
Haben die jetzt noch eine weitere Show hier mit The Great North gemacht? Das sah auch so ein bisschen nach dem Bob's Burgers-Style aus.
Keine Ahnung.
Ja, also Central Park habe ich auch viel Gutes drüber gehört, aber hat mich jetzt auch nicht so gecatcht. Es gab ja mal kurz das Gerücht, dass Apple plant, Disney zu kaufen, weil der Aktienkurs so niedrig stand, aber ich glaube, das passiert nicht. Das wäre natürlich, wenn dann Apple Disney kauft und dann geht alle, das ist so ein bisschen, kennt ihr diese Spiele, so, es gab so früher so Browser-Spiele in so einem Aquarium, wo der größere Fisch immer den kleineren essen musste. Mhm. Und jetzt ist halt Disney so ein großer Fisch und da kommt Apple von hinten so als riesiger Fisch, wie bei Episode 1 Star Wars. Und
es gibt doch diese ganzen IO-Spiele, wo man auch irgendwie durch so eine Welt.
Genau, Agar-IO.
Und immer mehr Agar-IO und sowas, genau.
Genau, und das ist.
Wo man dann auch immer sieht, so, wo so Hacker unterwegs sind, die dann mehrere Blasen auf einmal haben und alle mit der russischen Flagge zum Beispiel drauf und so.
Ja, das ist, also das ist, finde ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Disney passiert. Netflix hat da gleich zum Gegenangriff geblasen und hat gesagt, jetzt kommt jede Woche ein neuer Netflix-Film, neue Netflix-Eigenproduktion. Ich habe einen Trailer angeschaut, mich hat davon nichts angesprochen, jetzt also so im ersten
Anschnitt. Stimmt, das habe ich schon bei der
ersten Anschnitt. Gehört.
Ich habe ein paar Sachen auf meine Watchlist geschoben, die wirst du dann mit mir gucken müssen. Aber ja, die habe ich jetzt nicht aus dieser Vorstellung, sondern also die habe ich irgendwie von woanders aufgegabelt als Filme, die ich dieses Jahr sehen will.
Ich sage auch gar nicht, dass da jetzt gar nichts für mich dabei ist, aber ich finde vor allem diese Actionfilme, die jetzt Netflix macht, so Six Down Under und fünf von drüben und vier da unten.
Nee, es sind eher die Dramen.
Die Dramen.
Die haben halt auch in der Vergangenheit gut.
Man muss auch sagen, ich hatte sehr viele Netflix-Filme auf meiner Top-10-Liste. Also ist es nicht, aber also alles, was so jetzt auch was Gal Gadot und The Rock und so machen, diese komischen Actionfilme, das ist mir alles fad. Wenn da nichts mit Sci-Fi drin ist, dann spricht mich das nicht an.
Wirst du mit mir gucken müssen, habt ihr etwa auch so eine Abmachung, so eine Christiane und Julius Abmachung?
Nee, keine, du guckst das mit mir und dann habe ich erarbeitet, dass du auch das andere mit mir guckst. Nee, nee.
Nee, meisten.
Wir gucken halt meistens zusammen und dann.
Meistens gefällt mir das ja dann auch. Das ist jetzt nicht so, als würde ich mich sträuben, die Sachen von Becky zu schauen. Es ist jetzt, ich meinte nur, dass mich jetzt erstmal nichts angesprochen hat an diesem Netflix-Supertrailer. Ja.
Habt ihr denn noch ein bisschen was?
Ja, ich könnte über TikTok reden.
Ja, redet doch mal für, damit wir wollen uns ja hier, also ich würde mal tippen, unser Publikum sind eher Leute so in unserem Alter.
Also
vielleicht auch ein bisschen älter. Und Christopher ist ja hier der Jüngste in der Runde und unsere Verbindung zur Jugend. Erzähl uns doch mal, was gerade der heiße Scheiß bei den coolen Kids ist auf TikTok.
Sea Shanties. Also das eine
The Wellerman.
Das haben wahrscheinlich jetzt auch schon Leute außerhalb von TikTok mitbekommen. Sea Shanties ist ein Riesending auf TikTok und ich habe das schon ein bisschen länger beobachtet. Also für mich ist das schon so ein Thema seit ein paar Monaten, dass immer mal wieder.
Sind wir nicht mittlerweile schon auf Twitter bei dem Status, dass Meme-Witze über Meme-Witze gemacht werden, die sich über Sea Shanties lustig machen?
Ja, das also, geht das aber innerhalb von Sekunden in Twitter. Da braucht es nur einen salty Tweet und dann kippt die Stimmung. Nee, für mich war das schon ein paar Monate ein Thema. Auch gerade The Longest Johns mit The Wellerman, was jetzt so das Shanty ist, was alle aufgreifen. Das habe ich schon seit 2 Monaten gekannt.
Du alter Musikexperte.
Ich alter Musikexperte. Und ich finde das ganz lustig, weil jetzt gibt es auch, und das trifft meinen Sweetbot, Star Wars Shanties, wo Leute existierende Sea Shanties auf Sachen aus Star Wars umdichten.
Leave her, Obi, leave her, zum Beispiel über Obi-Wan Kenobi und Satine.
Ja, also werden wir mal verlinken, habe ich vertwittert. Das trifft mich, das ist mein Sweetspot. Aber was jetzt richtig neu ist,
Lass mich raten.
Also wenn du darauf kommst.
Nein. Das Musical Shanties.
Gibt's bestimmt, aber nein. Es geht darum, dass es gibt einen englischen Zungenbrecher, der geht so in die Richtung How many wood could a woodchuck chuck if a woodchuck wood could chuck wood.
Ja, und genau. Der Witz auf das Wortspiel, auf dem die Figur Kutschak Wutschak Birkowitz aus Doctor Who, aus Bojack Horseman basiert.
Genau. Und da hat jemand sich die Story zu diesem Lied überlegt, dass das in einer Young Adult Dystopian Novel spielt, wo die Wutschaks die Welt übernommen haben.
Wutschaks heißt auf Deutsch?
Waldmurmeltier. Mhm. Und
ihr habt nämlich gar nichts mit Holz zu tun.
Genau. Deswegen, how many wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Und dass man sich jetzt in der Resistance gegen die Woodchucks befindet und dieses Lied, was auf diesem Zungenbrecher basiert, der Kampfmarsch und die Hymne der Woodchucks ist. Und es gibt es auf TikTok ganz viele Videos so nach dem Motto, du bist ein Resistance Fighter in deinem Kampfjet und du weißt, du kannst jetzt nicht mal hier gewinnen, aber wenn du dich jetzt in die feindlichen Linien der Woodchucks stürzt, dann kannst du der menschlichen Allianz auch einen Vorteil verschaffen. Also richtig darkes Zeug, aber dann immer mit diesem lustigen Wutschak-Lied im Hintergrund so als Kontrast dazu und auf einmal entsteht da so eine ganze Welt, wo ich vermute, in 2 Monaten gibt es dann schon den ersten Fanfilm, der dann auf Disney Plus kommt, wo ich mir denke, das ist immer so ein bisschen die Faszination, die ich bei TikTok habe, dass da eine wahnsinnige Kreativität vorherrscht und auch gerne andere Sachen aufgenommen werden. Und das war ja bei Ratatouille The Musical auch so, dass einfach eine TikTokerin sich überlegt hat, okay, wie könnte ein Lied aus diesem Musical so als Gag oder als kreative Übung aussehen und Leute das aufgegriffen haben. Und dann gibt es halt auch so Leute, die auf ihrem TikTok-Kanal so Sachen imitieren wie, ich bin der Stage-Manager beim Ratatouille-Musical und mache hier die Bühnenansage für die Schauspielenden. Und das sind einfach Leute, die jetzt auch natürlich selber nicht im Theater arbeiten konnten, aber so viel Spaß an dieser Arbeit haben, dass sie es für TikTok nochmal nachspielen. Also Sachen nachspielen, die man sonst nicht auf der Bühne sehen würde. Und deswegen bin ich so gerne auf TikTok, weil da einfach wahnsinnig viel Kreativität vorherrscht. Und mittlerweile habe ich meinen TikTok-Algorithmus so drauf geeicht, dass er für mich auch eine Star Wars Wissensquelle ist.
Das ist ja schön und gut, aber es ist eben immer noch TikTok und ich sag mal so, da ist schon die Kröte sehr groß, die man da schlucken muss.
Ja, gut, also.
Ich finde die jetzt auch nicht größer als bei Facebook, anderen, ehrlich gesagt.
Ja, also, wenn wir WhatsApp benutzen, so. Klar ist das jetzt, ist das natürlich eine shady Company, aber. Ich finde auch, das tut, wenn man da so sagt, ja, TikTok, das ist ja so, das ist ja ein bisschen Fouibel, dann tut man so ein bisschen auch den Leuten Unrecht, die dort sehr viele kreative Arbeit reinstecken und sehr, sehr viele gute Sachen produzieren, die man so weder auf YouTube, auf Twitter, auf Fediverse sieht, weil sich einfach diese Community drum gebildet hat. Und klar, es ist nicht perfekt, dass sich eine Community dort bildet, wo shady China-Companies irgendwelchen shady Kram machen, aber es ist nun mal so, das Internet ist in dem Falle natürlich nicht perfekt. Und ich finde, ich habe einfach einen Spaß daran, die Kreativität und die Arbeit und auch die Wissensvermittlung dieser Leute zu würdigen, indem ich das auch konsumiere und das einfach für mich ein Ort ist, wo ich abends gerne reingehe, wo sehr viel, also ich finde auch TikTok ist in meinem Algorithmus auf jeden Fall ein sehr positiver Ort, wo ich abends noch mal ein bisschen kurz entspannen kann, mir 10 oder 20 kurze Ticks oder Talks anschaue und dann ist auch
gut. Gibt's da Unterschiede?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Nein, ich glaube nicht. Das habe ich gerade erfunden.
Das hättest du uns jetzt erzählen können. Wir hätten dir alles geglaubt.
Das ist meine Superkraft, Mansplaining.
Ja, ich muss schon zugeben, vielleicht bin ich da ein bisschen hardlineriger unterwegs. Ich meine, ich habe ja auch sogar kein Instagram, weil mir das auch schon zu.
Ja.
Und ich verstehe auch nicht, du hast auch ein iPhone. Du kannst ja einfach TikTok alle Rechte entziehen. TikTok fragt mich auch schon seit 2 Monaten nach meiner Telefonnummer und ich klicke es immer weg.
Na, bei TikTok ist ja eher das Kritische, dass da Inklusionsaktivisten gemutet wurden und sowas.
Gut, das ist,
und
genau,
das ist halt scheiße und das muss man auch öffentlich ansprechen, aber ich finde halt nicht, also
aber ich
man
glaub,
kann
das nicht
halt
das,
benutzen und gleichzeitig öffentlich ansprechen und kritisieren.
Ja, und ich auch was ich jetzt so von TikTok Deutschland sehe, machen die auch als Firma eigentlich ganz gute Arbeit, also kennen ja auch dann einige Leute, die, oder eine Person.
Ein paar mehr tatsächlich, die da arbeiten.
Kannst mehr, ja. Und ich, es ist halt, jede größere Firma ist in gewissen Weise immer scheiße. Du kannst auch bei, keine Ahnung, bei jeder, also es ist halt einfach Kapitalismus und das ist die Grundkrux an der Geschichte. Aber ich rede gar nicht, wenn ich über TikTok rede, dann rede ich nicht über TikTok als Firma und was die Firma macht, sondern die Leute, die auf TikTok Sachen veröffentlichen. Und da wäre es mir im Grunde auch egal, ob die das auf TikTok oder Fediverse oder bei sich im Hintergarten machen. Es ist nun mal so, dass dort die Infrastruktur entstanden ist, damit man das sehr gut von Produzent zu Konsument transportieren kann. Und davor gab es halt auch andere Sachen wie Wein. Wein war im Grunde ähnlich. Ja. Da haben sie es natürlich verkackt, dass sie es an Twitter verkauft haben. Das war halt natürlich ein Fehler.
Na, das wollte ich jetzt auch noch gerade kurz als Abschluss vielleicht die Frage stellen, ob TikTok jetzt quasi, das werden wir auch nicht beantworten können, aber ob TikTok jetzt quasi lange und länger leben wird oder ob das wieder so ein kurzer Hype ist, der wie Wein davor oder wie Meerkat und was es da alles an so Kurzvideoportalen gab, die gekommen sind und auch wieder gegangen sind.
Ja, ich glaube, TikTok ist ein bisschen langlebiger, weil die bessere Business-Strategie haben als das. TikTok ist ja jetzt kein kleines Startup, wie Vine es damals war oder wie Meerkat, sondern das ist eine Riesenfirma, hinter der noch eine größere Firma steht. Und ich denke, daher sind die schon ein bisschen langlebiger. Aber es kann natürlich sehr schnell gehen, dass es wieder kippt. Und TikTok gab es ja auch Jahre vorher und es hat kein Schwein interessiert. Also das ist halt, muss man abwarten. Und wenn TikTok halt wieder scheiße ist, dann habe ich da auch keine Animositäten, die App wieder zu löschen.
Ich konsumiere ja TikTok nur sekundär. Also wenn Christopher mir coole Sachen zeigt oder wenn ich ihn lachen höre und sage, jetzt sag mir doch mal, worüber du gerade lachst.
Dann verstehst du es nicht.
Nee, aber ich möchte noch zwei Sachen, die du mir gezeigt hast, fand ich wirklich extrem geil. Das eine ist der Typ, der Steuerrecht erklärt.
Steuerfabi.
Der Steuerfabi.
Das schon lange nicht mehr mein Feed gehabt.
Wirklich, wie witzig das einfach ist. Also der spielt halt so Szenen durch, wo Leute Fragen haben an irgendwas im Steuerrecht und erklärt es ihnen dann anhand von Beispielen.
Lustige Geschichte daran, da hattest du mich ja gefragt, also bei TikTok hat es sich etabliert, dass wenn man quasi so Szenen nachspielt und eine Person mit langen Haaren spielt, dass man sich einfach ein Küchenhandtuch über den Kopf legt. Und Becky hatte dann so gefragt, wieso legt er sich denn, wenn er da seine Freundin imitiert, ein Küchenhandtuch oder Küchenhanddruck über den Kopf. Ich so, das ist bei TikTok einfach so. Das ist so eine TikTok-Konvention bei so Sketchen, wenn man eine Person mit langen Haaren spielt, einfach ein Küchenhanddruck über den Kopf legen. Und das machen jetzt selbst Leute, die wahrscheinlich richtige Perücken im Schrank hätten, weil es einfach die Bildsprache von TikTok geworden ist, dass lange Haare gleich Küchenhanddruck sind.
Das ist auch so geil. Und mein zweiter Lieblingskanal, von dem du mir öfter was zeigst, ist die Person, die sich so Szenarien ausmalt, was verschiedene Star Wars Charaktere zu bestimmten Anlässen tun würden. Zum Beispiel bei einem Buffet, bei einem großen Ball oder beim Prom, also das war glaube ich die gleiche, oder beim Weihnachtsdinner mit der Familie oder so. Und dann halt immer jetzt, ja, was macht jetzt Kylo, was macht Rey, was macht Palpatine, was macht... Und am Ende kommt immer, dass die Person selber und Babu Frick knutschend in der Ecke enden.
Weil sie so großer Fan von Babu Frick ist.
Oh, das ist so geil, also wirklich so geile Videos. Ah, ja, da, also ich habe die App noch nicht, aber ich konsumiere das immer sehr gerne so als sekundär mit. Also ich kann das empfehlen, jemanden im Haushalt zu haben, der TikTok guckt.
Und ich muss auch sagen, TikTok hat einen sehr guten Sharing-Funktion, insofern, dass du nicht, wie bei zum Beispiel bei Instagram-Stories, gezwungen bist, direkt auf die Instagram-Story zu verlinken und das dann nur schauen kannst, wenn du selber eingeloggt bist, sondern je nachdem, man kann das als Creator auch abschalten, aber normalerweise kannst du dir auch sehr einfach einen TikTok einfach runterladen und dann als normales Video teilen. Und das Gute ist, diese runtergeladenen Videos haben dann automatisch ein Watermark, wo dann der Creator drin quasi zu sehen ist, wo ich dann auch keine Probleme habe, das Video herunterzuladen und ohne Kommentar auf meinen eigenen Twitter-Feed zu posten, weil man kann ja über dieses automatische Watermark sehen, welcher Creator dort hintersteckt. Und das finde ich super praktisch, weil das ist bei allen anderen Companies, die Ähnliches machen, anders. Die wollen immer diesen Login-Effekt haben, dass man quasi auf die Plattform kommt, dass dort die Klicks entstehen. Und das ist bei TikTok gar nicht so. Und das finde ich eigentlich sehr untypisch für so eine Company mit so shady Business-Dealings, dass das dort möglich ist, weil das ermöglicht mir sehr einfach, das bei Telegram reinzuposten, bei Twitter reinzuposten. Und die Leute können es nativ dort konsumieren und müssen nicht direkt irgendwie noch weiterklicken auf eine andere Webseite. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen den Erfolg von TikTok aus, dass man so einfach diese Videos weiterteilen kann.
Spannend. Mhm. Ich rede jetzt noch über ein Seniorenthema. Also zumindest stellt Christoph was da, als wäre es ein Seniorenthema. Also ich würde gerne mal in den Raum stellen oder die Frage in den Raum stellen, wieso eure Beziehung zu Cord ist, also dem Stoff. Ich weiß, der Break von TikTok zu Cord ist jetzt groß, aber
Was hatte ich mal als Kind als Räuberhose, aber mehr nicht.
Okay, also ihr hattet nie eine Phase, wo ihr Kordsachen getragen habt.
Doch, wie gesagt, als Kind aus Räuberhose.
Ich hatte, glaube ich, nie eine Phase, wo ich bewusst etwas getragen habe, außer Jeans. Und diese Phase dauert mittlerweile 26 Jahre an.
Aber es gibt ja auch Kordjacken, Kordtaschen, Kord...
Sakkos.
Genau, oh Gott, Sakkos mit Ellenbogen.
Klassischer Bio-Lehrer-Outfit.
Ja, schade. Also, weil ich habe mir gerade zwei Kordhosen gekauft, eine gelbe und eine braune. Und
Kord-Jogginghosen.
Ist extrem geil. Also, sie sind Kordhosen, aber sie sind so soft wie eine Jogginghose und mit einem hohen Bündchen und es ist ein Traum. Auf jeden Fall sind sie gelb und braun und Christopher sagte, hier weht jetzt so ein 70er-Vibe durchs Haus.
Deswegen Friedrich Merz. Da weht auch immer ein 70er-Vibe durchs Haus.
Und dann wollte ich quasi erwidern, naja, aber wir hatten doch in unserer Jugend auch alle mal eine Phase, wo wir Kord getragen haben. Also bei mir war das zumindest so. Ich hatte so, keine Ahnung, 9., 10. Klasse. Das ist für mich ungefähr 2002, 2003, 2004, so die Phase. Da hatte ich mindestens eine Kordhose. Ich hatte davor auch irgendwann meine Kordschlaghose, aber Schlaghosen waren dann 2004 schon vorbei. Aber auf jeden Fall eine Kordhose. Ich hatte eine braune Kordjacke, so im Jeansjacken-Style geschnitten, aber eine Kordjacke mit einem Kunstpelzkragen, den man abknöpfen konnte. Und ich hatte mehrere Kord-Umhängetaschen. Und deshalb dachte ich einfach immer, wir haben alle mal in unserer Jugend diese Kord-Phase durchgemacht, aber ihr raubt mir jetzt diese Illusion.
Die Frage ist, warst du die Einzige in deinem eigenen Umfeld, die Kord getragen hat?
Nein, das gab es dann auch plötzlich bei H&M und bei New Yorker und so bei diesen Läden, wo es nur die coolen Sachen.
Welche Jahre sprechen wir nochmal?
Na so 2003, 4 würde ich sagen. 2, 3, 4.
Da habe ich mir noch keine eigene Kleidung gekauft, da war ich in der 3. Klasse.
Da habe ich mir auch noch keine eigene Kleidung gekauft.
Ja gut, also vielleicht könnten da die Hörenden nochmal aktiv werden in den Kommentaren.
Und ich muss ja dazu sagen, ich komme ja aus einem Mutterhaushalt.
Das stimmt.
Und vielleicht, wenn meine Mutter das hört, wird sie sich vielleicht erinnern, dass sie mir mal eine Kordhose gekauft hat.
Die du nie getragen hast.
Ich erinnere mich mal, dass ich eine Kordanzugshose hatte.
Ha! Ha! Jetzt kommen die Geschichten nämlich raus.
Aber das war's auch schon.
Ja, ich bin auch eher aus so einem Haushalt tatsächlich Jeans. Und nicht nur Jeans, sondern auch Jeansjacke.
Mhm. Jeansjacken wiederum finde ich auch ziemlich stylisch.
Ja, meine Jeansjacke im Sommer ist mein liebstes Kleidungsstück im Sommer.
Also ich habe selber keine, aber mein Vater hat halt Jeansjacken getragen.
Mhm. Dafür habe ich ja so ein Faible für Ich habe ja, dadurch, dass ich ja aus einem Modehaushalt komme, wie ich vielleicht kurz vorher schon erwähnt hatte, hatte ich immer sehr einfachen Zugang zu Hosen. Und es gibt genau eine Hose, die ich am liebsten nur noch tragen würde. Das ist von Pierre Cardin, der Lyon-Schnitt.
Bitte Sponsoring jetzt zu uns.
Der ist doch schon tot.
Verdammt.
Das wurde mir dann untersagt, dass ich, wenn die eine Hose verschlissen war, mir die gleiche Hose nochmal kaufe.
Es wurde dir untersagt, wirklich?
Wieso das denn?
Ist doch perfekt, wenn man die eine Hose gefunden hat.
Ja, oder so, eher so rum, ich durfte sie nicht dreimal gleichzeitig kaufen und dann einfach im Wechsel tragen. Ich musste auch andere Hosen in anderen Farben kaufen, fand ich schrecklich, weil wenn man einmal so einen Hosenschnitt gefunden hat, der einfach sitzt, wieso will man dann was anderes?
Ja, aber ihn dann noch in mehreren Farben zu haben, das macht doch sehr viel Sinn.
Immer die gleiche Hose.
Nee, das macht ganz viel Sinn. Den perfekten Schnitt und dann mehrere Farben. Das ist der Himmel, wenn es das gibt. Aber wenn ich mal eine Hose habe, die mir vom Schnitt gefällt, dann gibt es die normalerweise nicht in mehreren Farben. Und dann suche ich ein Dreivierteljahr später wieder eine Hose und dann bin ich wieder am Arsch.
Hast du denn nichts von Queer Eye gelernt? Man braucht einen gewissen Grundstock an drei verschiedenen Kleidungsstücken pro Hose und Oberteil und so, die man sich dann so flexibel gut zusammenpiecen kann, wie es passt.
Nee, jetzt sage ich ja nur noch
was ich aus den Folgen gelernt habe, die ich Queer Eye schon geguckt habe.
Wir haben heute festgestellt, als wir Wäsche aufgehängt haben, wir haben heute eine 40-Grad-Wäsche gemacht, dass da, also ich würde mal sagen, 80% waren Schlafhosen und Schlaf-T-Shirts. So sieht aktuell im Homeoffice unsere Bekleidung aus. Ich muss sagen, die Pullover kommen alle in die 30-Grad-Wäsche. Das heißt, die kämen noch oben drauf.
Meine Mutter hat mir dann Schlafanzug zu Weihnachten geschenkt. Ich habe gedacht, schön, was fürs Homeoffice, was Frisches. Schau mal hinter dich, schau mal, siehst du, was da liegt?
Ja, hier liegt eine Jacke, die ja mal wieder einfach so auf dem...
Nee, da gibt es eine Geschichte dazu. Das ist jetzt nämlich meine Videokonferenzjacke, die ich mir schnell überwerfe, wenn ich Videokonferenz mache.
Aber dann solltest du vielleicht auch alle anderthalb Wochen mal wechseln, damit die Leute nicht denken, du hast immer den gleichen Pullover an.
Ja, das ist egal. Das ist ja eine SD-Kamera, das sehen die eh nicht. Einfach, dass man was Langärmeliges anhat. Ich glaube, das ist das Wichtige im Homeoffice bei Videokonferenzen.
Ich würde das Thema Oldtimey-Sachen und 70er Jahre mal noch nutzen für eine Überleitung.
Yeah, do it.
Ich habe nämlich noch ein Privatfernsehen-Thema.
Oh nein.
Oh nein.
Mit einer Show, die auch quasi ein 70er Jahre-Ding irgendwie vom Gefühl her in ein neues Kleid packt.
Ah, ich dachte, du willst über Dschungel reden. Okay, nee, ja, weiter geht's.
Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid?
Was? Wer?
Das haben wir leider noch gar nicht geguckt. Da musst du uns erstmal erzählen, was da die Sache ist.
Das ist eine Quizshow, eine neue, eben moderiert von Joko Winterscheid. Und da ist so der Gag dran, es wird um die Show gespielt. Also es gibt immer vier Teilnehmer, von denen drei fest sind. Und jetzt haltet euch fest, also das Panel ist schon mal, das ist nämlich Paulina Roginski, das ist Thomas Gottschalk und Ach, wer war der Dritte nochmal?
Krasses Panel.
Wir googeln das.
Ja. Moment. Und es gibt auch einen Zuschauerkandidaten. Da ist wieder die IBES-Verbindung. Ein Zuschauerkandidaten, der immer per Wildcard bestimmt wird. Das ist dann quasi der vierte Slot. Und
Elias Embarek, meinst du?
Elias Embarek, genau. Ah, der ist auch, noch mit dabei. Und das finde ich schon ein ziemlich gutes Ratepanel. Und auch nicht so erwartbar, bis auf Palina vielleicht.
Aber spielen die gemeinsam oder gegeneinander?
Das ist so ein bisschen das Twist-Setting. Also ich würde es Twist-Setting nennen, weil es für mich sich so ein bisschen anfühlt wie Takeshis Castle, das Quiz. Die spielen halt erstmal alle gegeneinander und es gibt so drei Hauptrunden und in jeder Hauptrunde kann man sich so eine Münze erspielen. Wenn man am Ende der Hauptrunde die meisten Punkte hat, bekommt man eine Münze.
So wie damals bei Aber Hallo, die Frank-Elzner-Show.
Und
wusstest du, dass Frank-Elzner Wetten, das erfunden hat?
Ja, natürlich.
Und diese Münzen geben dir dann ein Vorteil im Finale. Das kennt man ja schon. Dieses Vorteil im Finale kennt man ja schon aus Joko und Klaas versus Pro7. Und das Perfide ist aber, dass nach jeder dieser Hauptrunden ein Kandidat rausfliegt. Das heißt, die nehmen sich gegenseitig in den Hauptrunden die Tokens weg. Und es kann sein, dass am Ende jemand da steht, der nur einen Token hat, weil die anderen beiden, die sich schon Tokens erspielt haben, dann rausgeflogen sind.
Und dann gewinnt Joko.
Und dann gewinnt Joko, genau. Also dieses,
das kann man nicht wollen.
Dieses Finale erinnert mich tatsächlich sehr an dieses unfaire Takeshis Castle. Es kann eh keiner gewinnen, Finale.
Außer man ist zufällig mal zu 15 ins Finale gekommen oder so.
Ich glaube, es gibt irgendwie so 2-3 Sendungen, wo sie gegen Takeshi gewinnen.
Was ist das eigentlich für ein geiles Finale mit Wasserpistolen auf Papierflächen schießen?
Ja. Und es gibt eben 3 solcher Münzen und im zweiten Finale hat es auch jemand geschafft mit 3 solchen Münzen und hat, na gut, ich spoil, obwohl man kann es ja eh nicht nachgucken irgendwie oder schwierig nur.
Wieso?
Und hat es trotzdem nicht geschafft, also das Finale ist eben auch so aufgebaut, da kommt dann immer Frau Bauerfeind rein, die moderiert das Finale, was ja auch schon mal irgendwie ein super Pick ist und das Finale läuft so ab. Es gibt eine Frage und man muss die Antwort aufschreiben. Und Joko muss aber nicht die Antwort aufdecken. Das heißt, er bekommt defaultmäßig pro Runde einen Punkt. Außer der Kandidat nimmt eine seiner Münzen und challenged Joko, dass er das nicht weiß. Und wenn er das nicht weiß, bekommt Joko eben den Punkt abgezogen und die Münze bleibt beim Kandidat. Und wenn Joko das weiß, ist eben eine der Münzen weg. Und das Spiel ist vorbei, wenn alle Münzen weg sind oder wenn eben der Kandidat gegen Joko gewonnen hat.
Weil Joko nichts wusste.
Ja.
Ja. Ja, und was passiert, wenn ihm jemand die Show stiehlt? Ist Joko dann raus und die neue Person wird Moderator?
Dann wird die neue Person in der anderen Woche der Moderator, genau.
Auch wenn es der Publikumskandidat ist.
Auch wenn es der Publikumskandidat ist.
Okay, das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Aber hoffentlich passiert das mal.
Aber der bleibt ja nicht so lange Moderator, bis ihn wieder jemand schlägt, oder? Oder?
Das weiß ich gar nicht.
Das wäre nämlich geil.
Kannst du ja einen Job erspielen.
Ja, eben.
Joko ist raus, ab jetzt Horst aus Düsseldorf.
Horst Schlemmer.
Nein, nicht Horst Schlemmer.
Ist jetzt auf Netflix, ich kandidiere.
Oh Gott, ja, nein, bitte nicht.
Aber ich glaube, das kommt immer zur Bundestagswahl, kommt das auf Netflix.
Aber ich hoffe wirklich, ich würde gerne mal sehen, was Thomas Gottschalk mit dieser Sendung macht.
Wenn der mal gewinnt, meinst du?
Einmal hätte ich Thomas Gottschalk gerne als Moderator von dieser Quizshow. Und die hatten auch schon einige coole Spiele. Also in der ersten Folge zum Beispiel hatten sie so ein Spiel Songs raten. Und zwar, man musste 2 Songs raten, weil auf die Melodie des einen Songs der Text des anderen Songs gesungen wurde.
Ah, das ist interessant, weil
und da haben sie sich
wir
auch
neulich
ziemlich,
auch so ein Quiz gemacht haben.
Ziemlich coole Kombinationen zusammen überlegt, die auch echt gut geklungen haben.
Jan Zwangsdemokrat hat neulich so ein Quiz mit uns gemacht, wo der Text von hier Smash Mouth, das von Shrek, der Text auf verschiedene andere Melodien, und man musste dann erraten, was die Melodien waren. Aber es war immer dieser Text, das war auch sehr lustig.
Okay, ja, die mussten eben beides erraten. Mhm. Und auch in der ersten Folge gab es so ein schönes Schlagzeilenraten. Und es waren halt immer so historische Events oder Personen in so Schlagzeilen gepackt.
Mhm.
Und das hat der Gottschalk alle Fragen
abgerockt. Gewusst. Ja, das ist klar. Na klar, das ist was für ihn. Sehr schön. Na, vielleicht gucken wir uns da auch mal eine Folge an.
Ja, immer dienstags 20.15 Uhr jetzt. Und wollen wir jetzt noch über Ibis ranten?
Ah. Vielleicht als Rausschmeißer ranten wir jetzt noch über Ibis.
Also was ist das denn für ein Kack gewesen? Und das meine ich als jemand, der eigentlich das Dschungelcamp sehr gerne schaut. Ja. Nicht ist scheiß Trash-TV, sondern einfach ein scheiß Konzept mit super langweiligen Kandidaten.
Also, naja, das wissen wir gar nicht. Naja, Kandidaten könnte spannend sein, aber die stecken halt nur drei da rein.
Ja.
Wie soll denn da ein bisschen Feuer reinkommen? Wie sollen denn da Freundschaften und Feindschaften und sowas?
Du kennst entstehen? Das wahrscheinlich, aber Erik, du bist doch ein fleißiger Hörer der Medienkuh. Es gab doch mal diese Show, wo dann 100 Leute in einem Haus waren und wer als letztes drin war, hat das Haus bekommen.
Das war auch so ein Tiny House.
Nee, das war, glaube ich, ein normales Haus, aber es waren halt 100 Leute. Mhm. Und dann, ich glaube, wer als letztes durchgehalten hat, hat dann dieses Haus geschenkt bekommen. Und sowas hätte ich mir halt gewünscht, dass wir halt sagen, okay, wir haben so ein Tiny House und da gehen meinetwegen teils halt auf 6 Leute auf. Oder macht halt irgendwie 5 oder so. Aber das ist doch einfach eine WG-Bude.
Ja, und da war für mich schon... Ich muss ja zugeben, da war für mich schon zumindest am Ende nach der Prüfung mehr Beef, als ich mir überhaupt vorstellen hätte können.
Ja, Gott, das war auch
weil
so.
Weil dieser Scheiß-Typ aber halt auch ein Scheiß-Typ ist und sich scheiß-typisch verhalten
ja,
hat.
Ja, na klar. Und gleichzeitig war es halt auch so ein bisschen geacteter. Also so nach dem Motto, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Beef, damit wir bei den Leuten auch gewählt werden. Weil jetzt muss man, das ist ja auch der große Unterschied. Beim Dschungelcamp musst du ja am Anfang eigentlich dafür sorgen, nicht so auffällig zu sein, damit die Zuschauenden dich nicht in die Prüfung wählen. Und jetzt musst du ja von Anfang an, dass die Zuschauer wollen, dass du drin bleibst. Also sprich, du musst auch was liefern.
Und vor allem, wo jetzt nicht 12 Leute gleichzeitig performen, hat man halt auch nicht so viel Material, wo man hin und her schneiden kann. Und dann hat man einfach, Mike Heiter war nach 20 Sekunden auserzählt, Frank Fußbräuch ist halt einfach ein oller Schmierlappen.
Manni Fußbräuch, oder?
Nee, Frank.
Frank Fußbräuch. Und ich hatte nach der Dschungelcamp mehr Bedürfnis, jetzt diese alte WDR-Show zu schauen, weil die klang doch sehr interessant.
Die Fußbräuch.
Becky hatte schon die Theorie, dass sie nur wegen dem Namen überhaupt für diese Sendung
ausgewählt
WDR gecastet wurden. Und ich finde einfach, und dann war hier die Seib die Einzige, die dann mal versucht hat, überhaupt zu performen. Und ich kann mir vorstellen, die hatten dieses lange Interview, weil sie einfach kein Material vor der Prüfung hatten. Die saßen da wahrscheinlich 8 Stunden und haben Stadtland Fuß gespielt. Dann kam die Prüfung und dann ging erst das los, was man dann auch in der Sendung verwerten konnte.
Naja, und vor allem, das wird ja jetzt noch schlimmer, weil die werden ja jetzt die haben ja 14 Staffeln, auf die sie zurückgucken können. Sprich, wir haben jetzt wahrscheinlich 14 Tage, jeden Tag einen Rückblick auf eine der Staffeln mit 2 Leuten aus der Staffel und langweiligen Gesprächen.
Du hast auch wirklich gemerkt,
und vor allen Dingen
die hatten keine Fragen im Interview.
Vor allen Dingen die Ralf Stockmann approved beste Staffel hauen sie direkt mal als erstes raus.
Ja, wahrscheinlich, weil sie wussten, dass sie keinen konnten. Du hast Julian F.M. Stöckel gemerkt, der wollte, das ist ein Mensch, der normalerweise sehr viel redet und selbst der hat gemerkt, dieses Interview geht jetzt einfach zu lange. Und man hat einfach gemerkt, die haben sich Fragen aus dem Arsch gezogen und weil, wahrscheinlich auf dem Ohr immer, noch Sendung füllen, du musst noch Sendung füllen, wir haben noch 5 Minuten, die wir füllen müssen. Und das war so unangenehm, so unangenehm.
Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja das Schlimmste. Du hast ja jeden Cast irgendwie 3 Tage da drin, bevor da diese Entscheidung kommt, wer dann in das Halbfinale geht und dass dann mal neue Leute in dieses Tiny House einziehen. Das finde ich ja noch das Schlimmste irgendwie. Ja. Wenn das wenigstens abgekapselt, jeden Tag neuer Dreiercast.
Und oder dann vier so eine Häuser aufbauen und überall gleichzeitig drei Leute.
Aber das war dem RTL wahrscheinlich zu teuer. Ich vermute, das war auch ein Riesenproblem, das Budget für die Sendung zu bekommen, das sie sonst bekommen, weil wahrscheinlich erstens Werbebudgets gerade zusammengestrichen wurden und zweitens die üblichen Werbepartner garantiert nicht so viel Geld zahlen wollten, wie sie fürs normale Dschungelcamp zahlen. Und dann ist da wahrscheinlich auch sehr knappes Budget dieses Jahr am Mann gewesen. Das merkt man einfach, dieses ist ja auch so total lieblos eingerichtet. Also einfach so ein, also wahrscheinlich ein Tiny House, was man so fertig kaufen kann, was dann vom Tieflader in diese Halle gefahren wurde, hat man drei
Palmen. Und noch ein bisschen hässlicher gemacht.
Genau, drei Palmenblätter dran geklebt, diese komische Toilette eingebaut und das war's. Und dann hat man
die hässliche graue Rollo vor den Fernseher gemacht.
Oh, das ist so, da hat der Big Brother besseres Production Design.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich habe ein bisschen später angeschaltet, weil ich davor noch Fußball geguckt habe und habe echt so gedacht, okay, sie machen halt dieses Übliche, sie folgen jetzt einzeln den Teams, wie die in das Camp einziehen, was hier vielleicht spannenderweise diese Tiny Houses sind.
Ja.
Und dann gibt's halt mehrere davon. Und dann war das nur dieses eine Team. Ich hatte echt am Anfang gedacht, wir sehen jetzt Stück für Stück, wie die Leute in diese Tiny Houses reinziehen.
Ja. Oh Mann, ey. Ich hatte mich ja ein bisschen gefreut, weil Larsi dabei ist von Prince Charming. Da erinnere ich mich noch an viel. Also der hat bei Prince Charming viel guten TV-Content geliefert in der Zeit, wo er da dabei war. Und dann
der ist einfach, ich glaube, sie hätten einfach Sonja Zietlow hier ihre Top 25 moderieren lassen sollen. Dann Top 25 Dschungelmomente. Und das einfach die gleiche Sendung jeden Tag um 22.15 Uhr senden. Wäre wahrscheinlich unterhaltsamer.
Nee, oder sie hätten, ja, also ich hätte mir tatsächlich irgendwie lieber gewünscht, dann zeigt eben ein Retro-Camp, eben diese achte Staffel einfach.
Ja, einfach nochmal die achte Staffel zeigen. Oder halt wirklich sich Mühe mit dem Zusammenschnitt geben.
Achte Staffel ging nicht, da hätte man noch zu viel blurren müssen.
Ja, das können sie doch jetzt, also es ist mittlerweile im FF, da gibt es doch bestimmt schon eine künstliche Intelligenz, die das beim RTL macht.
Ja.
Nee, hätte man sagen, wir für ein Zehntel des Gelds stellen wir jetzt mal so einen Cutter ab, der richtig viel Geld bekommt und sich mal so richtig geil so jede Staffel auf 2 Stunden runterschneidet und dann wirklich die besten Momente dann noch mit dem Ups, die Pannenshow-Moderator so als Aufsprecher. So, und dann hätte man wirklich halt so schöne Zusammenschnitte, so Retro-Feeling. Das wäre wahrscheinlich so ein richtiger Lagerfeuer-Moment gewesen. Vielleicht noch so mit Zwischenmoderation, wo man nochmal zurückblickt. Das hätte man machen sollen und sich diese ganze Tiny House-Kacke einfach sparen.
Ja, das haben sie ja schon gemerkt, eigentlich, dass das nicht aufgeht bei dieser Sommer-Dschungel-Show, wo sie es ja auch versucht haben, irgendwie.
Ja.
Für die 10. Folge, wo Brigitte Nielsen sich durchgesetzt hatte und dann im Camp nicht performt hat. Das funktioniert nicht so.
Und ich habe das Gefühl, die Kandidaten, wenn mit den Kandidaten ein normales Dschungelcamp gemacht werden, das sind halt alles so unbekannte Ollis. Aber ich glaube, die haben richtig viel Konfrontpotenzial. Aber die müssen halt in so einer großen Gruppe, das ist wie so bei einer Kernschmelze, da muss eine kritische Masse zusammenkommen, damit es explodiert.
Ja. Und dann sind da
die Mädchenkuh hat einfach die geileren Konzepte gehabt. Also die hatten ja zum einen über dieses, was die Briten gemacht haben in einer Burg in Schottland. Da hatten sie dann so Chris de Burg in der Burg in Schottland.
Christeburg.
Als Special Guest und so. Und dann hatten sie noch den Unicampus in Saarbrücken, könnte man ja auch nehmen. Oder so irgendwie so einen Freizeitpark.
Den Unicampus in Saarbrücken, ach die Medienkuh.
Ja, was wolltest du noch sagen, Becky?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte noch sagen, ach so, es sind ja mehrere queere Leute diesmal im Cast und das wird überhaupt nicht vernünftig Thema werden, weil das quasi untergehen wird, wenn da jeder in einem dieser Dreierteams ist. Das hätte so eine schöne, Ich mag ja am Dschungel auch immer diese Aufklärungsmomente, die das so für das Publikum haben kann, was da passiert. Und so mit Layla Lohfeier, die so viel Podcast-Werbung hätte machen können in der Zeit.
Ach, Layla Lohfeier, die war die Unterperformerin
des Jahrtausends. Ja, ist uns allen bewusst, war sie. Und, ne, aber so diese Art von Momenten, das hätten wir dieses Jahr mit dem Cast sehr gut haben können. Ja. Aber nein, der RTL will nicht.
Der RTL. Das ist auch.
Und dann zieht er von denen einer ins Dschungelcamp nächstes Jahr ein.
Genau.
Und das wird wieder so ein Brigitte Nielsen-Debakel.
Naja, ich glaube nicht, weil Brigitte Nielsen, die war schon zu abgeklärt. Und das sind ja also alles Leute, die wirklich auch das Geld brauchen.
Na, eine ältere Frau ist auch noch dabei. Ich weiß ja nicht mehr, wer sie ist, aber.
Ich finde, ist auch so lieblos so, wir wissen gar nicht, Luxusgegenstände, gibt's das dieses Jahr? Klar, sie hatten jetzt nicht die Ranger, die sie abtasten wegen Corona, aber es wirkte auch so lieblos, wie die dort ankamen. Dass sie da bei der Pforte klingeln, auch das fand ich noch ganz lustig, aber dass sie einfach dann ins Studio gehen und dann so, ah, okay, jetzt ist das Haus, jetzt gehen wir rein. Und dann so komisch durchs Fenster wird dann durchgefilmt, gar nicht sich überlegt, wie man das jetzt schön inszenieren kann, diese Kontakte zwischen Daniel und der anderen, und da, wie heißt die Sonja? Ich hatte nur Daniel wegen
Hart. Du meinst die Kandidatin.
Und ich fand einfach, das war einfach so dahingeklatscht. Oder vielleicht einfach so, auch so eine Notgeburt. Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne ein Making-of.
Diese Andeutungen, die auch nur im richtigen Dschungel, wenn das lange geht, irgendwie Sinn gemacht hätte mit dem Regelhandbuch, was absurd lang war und wo dann alle schon nicht mehr zugehört haben, wo sie das vorliest. Klar, in einer normalen Staffel wäre das irgendwie, okay, wir setzen hier schon mal in der ersten Folge den Seed quasi für die Woche, um vorzubereiten, dass die Leute sich eh nicht dran halten an diese Regeln und mal wieder schön Regelverstoß-Sanktionen einsetzen kann. Aber wenn die 3 Tage da drin sind, ist ja da auch nicht viel mit Regelverstoß-Sanktionen irgendwie.
Ach ja, also das werde ich nicht weiter gucken. Nee. Dieses Jahr ist raus.
Bin raus.
Ich guck's nicht, wie der Körper sagen würde. Also es ist einfach enttäuschend. Da gucke ich lieber wieder, wer steht mir die Show? Wo auch die Frage war, bei den leichten Fragen, die erste Kategorie heißt die leichten 5 und da war die Frage, wie heißt die Show? Und die Antworten waren, stiehl mir nicht die Show, stiehl mir die Show und noch irgendwas Falsches. Also es ist glaube ich, nur die Wildcard-Kandidatin ist drauf gekommen, dass wie die Show halt wirklich heißt.
Geil.
Da hat der Gottschalk dann auch so gesagt, ja, ich habe schon Sendungen moderiert, wo ich nicht wusste, wie die heißen. Ist mir doch wurscht. Ah, hier, ist wurscht. Egal, hier, gucken wir uns ihn erstmal an. Ja, ist er.
Ah, und wir schicken deine Familie in Heidepark-Soltau. Ist das was? So, hier, wettet.
Oh Gott. Ich glaube, wir dudeln so langsam aus hier.
Ja.
Ja.
Waren ganz schön viele Outtakes.
Ja, kann man gut jetzt sich anhören. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder mit normalen Outtakes wieder, wo noch eine Sendung davor kommt.
Genau. Also nächsten Monat ganz normale Themen von uns. Übernächsten Monat wieder so eine lustige Outtake-Show. Vielleicht bringen wir die ein oder andere Überraschung mit. Und falls ihr uns einen Audiokommentar oder sowas einschicken wollt, falls ihr ein Thema vorschlagen wollt, über das wir in den Outtakes mal reden sollen, die Welt steht euch offen. Also meldet euch bei uns.
Ja, dann sage ich St. Charlie und Bingo Bongo.
Erik seinen Abschied geklaut.
Nee, Erik hat das jetzt vorgegeben. Erik würde doch nie zweimal den gleichen Abschied benutzen. Da hat er bestimmt seine ganze Batterie schon vorbereitet.
Ich sag tschüss.
Tschüss. Ich hab nichts vorbereitet.
Entlarvt.
Wie bei den 3 Fragezeichen. Nochmal einmal alle lachen am Ende.
Und so, Peter.
war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Nur anmerken, nur weil wir jetzt ein bisschen lockerer werden, heißt das nicht, dass im Podcast geschlürft werden darf.
Sondern nur geschmatzt.
Und auch nicht geschmatzt.
Okay.
Ja. Rülpsen ist aber weiter erlaubt.
Okay, ich habe schon mal Aufnahme gestartet.
Schokolade essen.
Ist ja alles Outtake.
Diese Klebgeräusche sind dann, die will ich nicht irgendwie, dass da Leuten mit so diesen Klebschmatz-Schokoladengeräuschen ins Ohr gehen.
Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben, was das für ein Geräusch ist, was man dann hört?
Zeig an dieser Puppe, wo die Schokolade dich gestört hat.
Da ganz tief im Gehörgang.
Warum machst du die Schokolade im Gehörgang?
Ja, ich glaube, das ist falsch.
Bin ich zu laut eigentlich?
Nee.
Okay, gut.
Ja.
Wie geht's dir, Erik?
Gut.
Nice.
Auch gesundheitlich?
Ja.
Christopher fragt jetzt immer auch gesundheitlich oder wünscht einem immer, auch wenn man auf Klo geht, sagt er schöne Grüße auch gesundheitlich.
Mhm. Also ich hatte gestern früh irgendwie so einen trockenen, harten Hals, der ein bisschen geschmerzt hat, aber es ist zum Glück wieder weggegangen. Also ist wahrscheinlich nur ein falscher Alarm gewesen.
Machen wir eigentlich eine Anmoderation oder ist das schon alles Sendung?
Wir machen trotzdem ein kleines bisschen Warmquatschen, würde ich sagen.
Also Warmquatschen vor Warmquatschen.
Das heißt, wir werden in der Outtake-Show am Ende Outtakes haben.
Natürlich. Weil,
da komm hier, Auto. Die Geschichte gerade hier mit dem Geräusch, das finde ich, müssen
das
wir hinten ranschneiden.
Das mysteriöse Geräusch.
Oh Gott.
Haben wir denn ein Intro oder nehmen wir einfach unser normales Intro?
Haben wir ein gutes Intro?
Nee, ich würde sagen, wir nehmen den Outtake-Trenner. Also diese gekürzte Version, die du immer zwischen die Outtakes reinspießt bei Kultpass.
Das habe ich noch nie gemacht.
Doch.
Wann?
Erinnert sich.
Musst du mal die alten Outtakes hören?
Also in den letzten Folgen habe ich das nicht mehr gemacht, da war ich zu faul für.
Vielleicht mal, als ich geschnitten habe.
Das kann sein. Das ist in der Tat.
Da war immer das.
Ja, ich glaube, das war ich. Das habe ich mal gemacht, als ich mal geschnitten habe.
Einmal wurde das gemacht und noch nie mal von mir. Und jetzt wurde es mit mir unterstellt, dass ich das schon immer gemacht hätte. So entstehen Gerüchte. So entsteht Fake News.
In der letzten Folge gab es ja gar keine Outtakes. Da muss ich ja auch nochmal. Also, cool. So geht's ja wohl nicht.
Ich erinnere mich nicht, ich höre unsere eigenen Folgen nicht.
Ich pack doch mal Outtakes ran. Erik, da muss man mal richtig reinhören.
Guck doch erstmal selber nach.
Deswegen
ja, wieder, es gibt ja da keine Kapitelmarken.
Stimmt.
Das ist ja auch noch das Problem.
Ja, da
ist
nicht
der Support dran.
Da
hatte ich schon mehrere Support-Gespräche. Aber der Support
aber muss ja, das ist so supporten. Mein Workflow normalerweise, sobald die Folgen online gehen, gehst du die Kapitelmarken und guck, wie haben sie denn die Outtakes zusammengeschnitten?
Ja, also Kapitelmarken, wieso haben wir letztes Mal keine Kapitelmarken, keine Outtakes gehabt?
Keine Ahnung.
Becky hört das jetzt nochmal nach.
Die ganze Folge.
Nee.
Ja, stimmt, das war ein riesen Outtake.
Warte.
Herzlich willkommen zur 68.
Ach, das war.
Ja, siehste, er wird mir hier unterstellt, dass wir kein Outtakes haben. Frechheit, in der Outtakes-Show. Schon erster Skandal, wir lösen jetzt auf. Ich mache jetzt eine Solo-Karriere. Verkauf jetzt Pumpernickel auf Instagram.
Nein, lieber nicht. Keine Pumpernickel, bitte. Ich kenne das auch nur aus Zweitquellen, aber das reicht mir.
Wir haben jetzt auch kein offizielles Themendokument. Also ist jetzt Surprise, ist jetzt Tata Surprise, was wir hier machen.
So!
Ja gut,
Sag mal, seit wann hast du eigentlich diesen Beckenbauer-Sprech so drauf?
Seit elf Leben.
Elf Leben.
Gab es da schon eine neue Folge?
Nee, aber Max hat seine Takes abgeschickt. Also ich könnte mir vorstellen, nächsten Mittwoch kommt eine neue.
Muss erstmal durch die
Pop-Lines. Mega.
Auf seinem Privataccount auf Twitter teilt er immer, warte, ich sag euch das kurz, die Anzahl der Fußnoten pro Folge. Weil er ist halt Max Jakob Ost. Der macht natürlich Fußnoten an alle Sachen, die man später vielleicht nochmal belegen müsste.
Okay.
Folge 7, 114 Fußnoten. Folge 8, 110. Folge 9, 220 Fußnoten. Folge 10, 301 Fußnoten. Das wird die neue Folge.
Hast du jetzt nicht gerade zweimal Folge 10 gesagt?
Nee, Folge 8, 110, Folge 9, 220, Folge 10, 301. Also wenn es so weitergeht. Ach ja.
Ja gut.
Ja gut.
Unser Ziel ist der Klassenerhalt.
Wer war das jetzt? Ach, der Urs.
Das war der Urs Fischer.
Ah. Das war Schweizerdeutsch, hast du es erkannt,
Christopher? Das ist so ein Dauerzitat im Textilvergehen.
Ah ja, gut, weil er muss es ja auch immer sagen, weil die Reporter ihn immer fragen, ob sie jetzt endlich mal Champions League als Ziel ausgeben wollen.
Ja, die Reporter fangen ja mittlerweile schon an. Herr Fischer, Sie brauchen wir ja nicht mehr zu fragen. Da fragen wir mal den Gästetrainer. Glauben Sie denn, dass Union Berlin ein Konkurrent im Kampf um Europa ist?
Ja, weil der Fischer sagt immer, nee, unser Ziel ist der Klassenerhalt.
Der ist auch sinnvoll.
Ja.
Erstes Jahr in der Bundesliga.
Zweite. Und dann zweite.
Ach ja, zweites Jahr, stimmt.
Es gab einen Saisonwechsel im Sommer.
Hat man gar nicht gemerkt.
Nee, hat man auch nicht.
Ist der Schalke eigentlich abgestiegen?
Die Saison läuft noch ein halbes Jahr. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte.
Aber ich dachte, der Schalke hat schon letzte Saison so schlecht gespielt.
Aber diese ist besonders schlecht.
Okay, also noch schlechter.
Ist es die schon im dritten Trainer oder schon der vierte? Nee, der dritte, oder? Oder ist schon der vierte Trainer?
Vielleicht sollte man die Spieler mal austauschen.
Ich habe aufgehört zu zählen.
David Wagner, Hüb Stevens, Manuel Baum und jetzt der Groß. Vierte also Trainer.
Stevens war ja bloß ein.
Wieso macht der Labbadia das nicht? Ist nicht der Labbadia so ein.
Der ist bei Hertha gerade.
Ach so.
Der läuft ja auch nicht so.
Christopher wollte mal angeben, dass er einen Trainernamen kennt.
Das einzige Trainernamen, den ich kenne, der verantwortlich ist für so hoffnungslose Fälle. Wolfsburg, Hertha.
Hallo?
Schalke. Hallo, Relegation.
Bei Wolfsburg Spiel, hat er voll
Bayern performt. Bezwinger, da war schon knapp.
Zweimal hat er den HSV gerettet.
Ja. Bei Wolfsburg war so eine voll untypische Labbadia-Saison, oder? Weil er da so krass performt hat.
Ja, weil er sowohl das vorm Abstieg retten, als auch danach die Mannschaft in andere Richtung führen geschafft hat.
Ja.
So, wollen wir mal mit der Sendung beginnen?
Ja, wir fangen jetzt an mit der Sendung. 3, 2, 1.